Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Hallo Marcel.
Hallo Philipp.
Wir haben heute noch Verstärkung mit dabei und zwar gleich zwei Mann hier mit, wir brauchen jetzt auch mal einen Namen fürs Studio, ne? Ich nenne es mal das Studio und zwar einmal den Jakob, den kennt ihr ja schon.
Hallo.
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 Und dann haben wir noch den Markus dabei, den kennt ihr ja schon.
Hallo.
Hallo Markus. Lauter bekannte Köpfe heute hier. Wir haben das ja auch räumlich jetzt ein bisschen aufbohren müssen, weil wir normalerweise, ja ich sag mal, nur halb so viel Platz brauchen. Ne? Ich hoffe, alle sitzen bequem. Jeder hat einen anderen Stuhl als der andere und nachher tauschen wir uns aus, welcher der bequemste war. Wir haben alles dabei, vom Esszimmerstuhl über einen alten Korbsessel, über einen italienischen Designer-Lounge-Sessel, meinen uralten Schreibtischstuhl und mal gucken, wer hinterher am zufriedensten rauskommt. Ich glaube, es ist er. Oder du.
Auch.
Denn der Korbstuhl, Jakob, der sieht nicht geil aus, der ist aber super bequem.
Das stimmt.
Das stimmt, sagt er. Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben ja schon, da wir live sind, Viertelstunde, 20 Minuten blödes Zeug gelabert. Wir können dann jetzt also auch gleich mit den Themen beginnen. Und der Marcel hat hier freundlicherweise das erste Thema zur Sendung beigesteuert. Und das heißt, Shanghai Motor Show. Vom 21. bis 28. April werden dort Fahrzeuge und andere Nutzlosigkeiten ausgestellt. Mhm. Und zwar auch elektrische. Und wenn du mich fragst, kommen die alle aus der Kategorie, wir kündigen Sachen an, die niemals so kommen.
Genau.
Fertig. Noch was dazu zu sagen?
Also im Endeffekt fällt auf, dass der VW-Konzern mit seinem Audi, mit dem VW und mit dem Skoda dort eigentlich die gleiche Palette an Fahrzeugen vorstellt.
Also das sind ja jetzt Marken, ne? Also du meinst den e-tron, den Cross und den Vision E, oder?
Ja.
Vision E klingt sehr wie Mission E.
Ja.
Ist ja auch VW-Konzern.
Ja,
naja, passt.
Porsche halt, ne? Mhm. Oder ich habe letztens so ein YouTube-Video gesehen, da haben ein paar Amis sich über Porsche unterhalten und die waren sich nicht sicher, wie sie es aussprechen sollen. Porsche?
Mhm, Porsche.
Oder Porsche?
Porsche.
Porsche.
Das gibt es aber, das können wir, ich suche das nochmal raus, da gibt es von Porsche ein offizielles Video, in dem der Typ auf Englisch erklärt, wie man Porsche richtig ausspricht.
Das muss, ja.
Das ist super, diese typische Porsche, ich erzähle was zu dem Video stimmen, das ist immer derselbe Typ und der erklärt dann seinen Freunden in UK und US of A, wie man das richtig ausspricht, denn Porsche, Freunde, geht gar nicht.
Nee, das hört sich ein bisschen komisch an.
Ja, strengt euch an.
Ja.
Okay, also wir reden über den Audi e-tron und den VW Cross und den Skoda Vision E.
Genau, die drei Fahrzeuge benutzen ja offensichtlich diese E-Plattform, die neue, diesen MEB-Baukasten. Mhm. Was mir aber aufgefallen ist, der Audi ist der größte von allen, um wahrscheinlich die 20 Zentimeter Vorsprung durch Technik zu simulieren. Ich weiß es nicht. sorry, der war jetzt böse, aber
ja,
ja,
war gut.
Die Fahrzeuge wirken sehr aufgebläht, also im Endeffekt so Limousinenform mit übergroßen Rädern dran, damit man halt diesem SUV-Charakter gerecht wird, aus meiner
Sicht. Das sind auch SUVs, oder?
Ja, aber es gibt ja auch schon so leichte Daten, die hier bei Ecomento auch veröffentlicht worden sind, wo die Fahrzeuge eigentlich gar nicht deutlich höher sind als eine Zoe zum Beispiel.
Also Zoe ist ja auch ein Golf Plus.
Ja, aber die sind keine SUVs. Das Golf stimmt. Plus und Zoe nicht. Und ja, Ankündigungen von Ankündigungen und ja, wiederum Ankündigungen.
Wobei der Audi ja 2018 schon erhältlich sein soll.
Kündigen sie an.
Ja, aber haben sie nicht gesagt, dass die ersten aus ihrem modularen Elektro-Querbaukasten 2020 erst kommen?
Ja.
Da sagt doch der eine was anderes als der andere, ne?
Gut, dieser ominöse Audi soll ja schon seit irgendwie 4 Jahren 2018 rauskommen.
Mhm. Ja, und das die stimmt. ID-Serie also, gibt es ja auch schon seit
ja
2 Jahren mindestens.
Das ist doch das, wir haben das Konzept schon seit Jahren in der Schublade,
genau.
TM, oder?
Mhm.
War das nicht das? Das war das, auch mit
die
dem
sind,
Elektro,
sind, genau.
Mit dem Buzz mit 2Z und so.
Mhm.
Ja.
Also bei, ich bin jetzt mal wieder böse, bei dem Cross bin ich mir noch nicht sicher, wie man das aussprechen soll. Cross oder C?
Rotz? Schauen wir noch mit 2Z. Das ist auch interessant, ich weiß gar nicht, irgendwie seit Crisscross 1989,
genau.
Oder was, interessiert das doch keiner mehr, Sachen mit 2Z zu schreiben,
jump,
oder?
Jump.
Vielleicht stimmt das ja nicht. Wahrscheinlich stimmt das ja nicht. Ist aber nicht schlimm, ihr wisst, was ich meine. Die nämlich die Hosen so angezogen haben, dass der Reißverschluss auf der Rückseite ist.
Genau, und die Arschtaschen vorn.
Genau. Ja, aber die Arschtaschen sind eigentlich für Mobilfunkgeräte gut geeignet. Man sollte das wieder einführen, dass man die Hosen so umträgt.
Damit brechen aber auch Handys, das weißt du schon, ne?
Wir schweifen
ab. Ja, aber nur iPhones, die brechen doch, oder? Das weiß man doch.
Stimmt. Nee, das 6er hat sich gebogen. Gebrochen ist es nicht.
Ach so.
Es hat sich gebogen.
Aber diese ergonomisch gebogenen Smartphones will man ja auch haben heutzutage. Gut, nächstes Thema. Also ich fasse kurz zusammen, was auf der Shanghai Motor Show gezeigt wird in Sachen E-Fahrzeuge ist A Quatsch und B Quatsch.
Ja.
Gut, aber welcher SUV schaut es am schönsten aus von der Studie?
Da muss ich mich jetzt rausnehmen, weil SUV per se mir einfach krass widerstrebt. Ich kann da nichts dran finden. Ich finde es ja gut, dass sie sie jetzt flacher machen. Vielleicht hat der ein oder andere Rentner beim Aussteigen sich ein Bein gebrochen. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, warum die das machen. Oder sie haben einen Weg gefunden, wie man riesige Räder trotzdem irgendwie in Fahrzeuge kriegt, auch wenn sie nicht einen Meter hoch sind. Vom Boden weg. Also ich finde die alle nicht schön und ich finde, sie sehen auch alle gleich aus.
Ja, findest du?
Ja. Finde ich schon. Ja. Aber klar, da geht es nur um Details. Die Form ist dieselbe, der eine ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner und dann gibt es Details, irgendwie so Quatsch mit, hier sind die Lämpchen so, bei dem anderen sind die Lämpchen anders. Jetzt habe ich hier auch vor kurzem wieder ein Dreier- oder Fünfer-Kombi oder was vorbeifahren sehen, der hinten super abgeklebt war mit diesem schwarz-weiß Klebequatsch, wo ich dann tatsächlich ihm laut hinterherrufen musste, was der Quatsch eigentlich soll. Niemanden interessiert, wie die scheiß Rückleuchten aussehen. Wenn das euer einziges Merkmal ist bei einem neuen Modell, dann habt ihr einfach was falsch gemacht. Und das macht ihr seit 15 Jahren. Das ist halt, also ich finde an den Dingern nichts.
Also ich muss sagen, von den dreien finde ich den Audi am schönsten noch. Wenn man mal so
aus den Designer SUV betrachtet, Sicht,
aus Designersicht, ja.
Okay.
Spricht das Auge mehr an als diese VW?
Ja, also es kommt drauf an. Der Audi ist natürlich wieder ein bisschen extravagant von der Form her.
Ja, die Lichter sind auch schön, finde ich. Ja.
Pass auf, ich klicke das nochmal an jetzt. Ich habe es nicht mehr so vor Augen.
Allerdings ist der Skoda eher der, wie sagt man so, konservativere von den dreien.
Das war doch schon immer so, dass Skoda konservativer ist. Ich finde ja, der Audi hat auf jeden Fall ein Porsche-Heck.
Definitiv. Ja, das ist dieses durchgezogene Rücklicht. Das haben sie irgendwie kopiert.
Der Chat möchte einen Link. Paste this. Hier ist einmal der e-tron für den Chat. Dann kommt hier jetzt einmal der VW ID C-Rotz für den Chat.
So. Oh, da habe ich ja was breit.
Und dann kommt der Skoda Vision E. Vision E, Vision E. Da kann man jetzt mal gucken. Und zumindest oberflächlich sind sie eigentlich alle gleich.
Die Promo-Videos von dem Audi sind natürlich dann auch wieder sehr showlastig. Da kann man dann sehen, wie die mit den LEDs rumspielen. Also wenn man so ein Auto einschaltet, Markus, du kennst es ja aus den Japanern, da wird man ja erstmal mit Sound voll geflutet. So kling, bing, bum, bam und so weiter. Und so ähnlich, so ähnlich sieht es mit den Lampen bei dem Audi aus. Der dreht da erstmal alle waagerechten Linien in die senkrechten und wieder zurück und dann irgendwann gehen die Lampen an. So nach dem Motto, ich bin dann jetzt irgendwann an. Also auch das Licht.
Muss hochfahren.
Genau, so und das machen die mit der Front so, das machen die mit dem Heck so. Wird man ja in der Realität nie sehen. Also,
ja, aber die meisten Sachen davon wirst du in der Realität nie sehen. Nicht gut, mal, halt
die drei
nicht
Autos.
Mal, aber ohne Witz, nicht mal die Silhouette wird so sein in der Realität. Das sage ich dir jetzt schon.
Ja.
Ich beobachte das seit jetzt 30 Jahren und kein Auto von einer Messe
das stimmt.
sah jemals in echt später so aus.
Mhm. Wobei ich glaube, halt, dass der Audi noch am ehesten so 2020 die Richtung.
Ja, aber erscheint. Schau mal, ich bringe jetzt mal zum Vergleich den Porsche Mission E. Die ersten Bilder und auch die zweiten und dritten Bilder vom Mission E sind ultra pornöse Bilder. Dieses Auto ist genau so, wie du das haben willst. Super flach, super breit, geile Form, viel Porsche mit drin. Und ich wette mit dir, das Ding wird einfach nur ein scheiß Panamera sein, wenn es da ist.
Ja, ist so.
Genau.
Ja.
Ja, da frage ich mich jetzt halt, warum.
Man hat ja schon die L-Könige gesehen.
Ja,
das ist halt Mission E.
Das ist doch enttäuschend. Was soll? Ich verstehe halt dann immer nicht, was der Quatsch soll. Ja. Dann stell doch halt ein Auto vor, das hinterher auch so aussieht. Warum zeige ich jetzt den Leuten die geilsten Autos und die sehen dann gar nicht so aus? Mhm. Das ist völliger Unfug.
Ja, da
das ist einer von vielen Unfugen. Einer von vielen Unfugen, den die Autohersteller so treiben. Also nach meiner Meinung, das ist halt einfach großer Quatsch. Sieht auf der Messe alles toll aus und alle so und andere Vokale und dann hast du den gleichen Senf, den du immer hast.
Mhm. Ja.
Ich glaube, ich weiß auch warum. Die haben die Teile schon. Die können einfach die nehmen, die sie schon haben.
Ja, das macht ja auch Sinn. Ich sag mal, ist zwar nicht schön, aber es macht ja Sinn für die Produktionskette.
Da kommen wir später nochmal drauf, wenn wir über den Ampera E reden. Das werde ich mir merken, dass du das gesagt hast. So, jetzt sind wir damit aber fertig. Noch eine Sache, mit der ich nicht so ganz zufrieden bin, ist die offizielle Ladesäulenkarte, die rausgefallen ist aus der Ladesäulenverordnung. Die haben wir ja letztes Mal ausführlich besprochen Und das Ziel war ja, dass eben eine umfassende, die Realität abbildende Ladekarte rauskommt. Interaktiv, ständig gepflegt und ich klicke das an und sehe, was kann ich da laden und wie viele Plätze sind da und bla bla bla.
Und vor allem, sind die frei oder nicht?
Teile von dem, was ich jetzt gesagt habe, sind ja tatsächlich jetzt real. Andere nicht so, weil umfassend und die Realität abbildend ist das nach meinem Empfinden nicht.
Nein.
Ja, vor allem gibt es das Ganze schon. goingelectric.de.
Ja. Ja, aber das ist halt
Community gepflegt.
Das ist ja crowd-based.
Ja, genau. Deswegen funktioniert es ja auch.
Einerseits funktioniert es deswegen, andererseits kannst du dich natürlich auch nur zu 80% darauf verlassen. Das ist so. Ich finde das super.
Sie haben halt diese Live-Availability nicht mit drin.
Ja, was jetzt auch nicht so schlimm ist.
Weil es bei denen auch nicht funktioniert.
Das ist eines der besten Projekte der letzten Jahre. Das muss man anerkennend sagen. Ich finde das super. Ich nutze es gerne. Dass die Regierung herkommt und sagt, wir wollen da jetzt aber eine offizielle Variante haben, finde ich auch erstens gut und zweitens lobenswert. Aber erreicht haben sie es nicht. Zumindest noch nicht.
Ah, also es fehlen einfach auch neben den Informationen, also den tiefgreifenden Informationen oder halt die auch die Ladesäulen. Der Markus, der hat halt letztes Mal gleich gepostet, was alles nicht da ist. Ne? So ja. Öffentliche Ladesäulen wie Slam war das, ne?
Slam, ja. Und Slam ist doch staatlich gefördert, denke ich, oder? Müsste jetzt eigentlich mit drin sein.
War ein Riesenprojekt. Hat mich gewundert. Genau, war ein Riesenprojekt und sollte eigentlich schon mit einer der ersten oder überhaupt der Säulennetze drin sein, die zu pflegen wären.
Die Frage ist halt, warum ist das nicht drin? Das gibt schon zu lange, oder?
Oder wahrscheinlich, ja. Oder weil es jetzt, weiß nicht, ob das irgendjemand anders jetzt von der Verwaltung her übernommen hat und die dann nicht mehr zu denen zählen, zu den erwähnenswerten Aufnahme werden.
Es steht ja drin, auf dieser Homepage von der Bundesnetzagentur steht in dem blauen Kasten, die Karte stellt die Ladesäulen aller Betreiber dar, die das Anzeigeverfahren der Bundesnetzagentur erfolgreich durchlaufen und einer Veröffentlichung im Internet zugestimmt haben. Vielleicht hat das Slam-Netzwerk der Veröffentlichung nicht zugestimmt.
Ja, aber was soll da der Grund sein?
Keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Oder es hat es nicht erfolgreich durchlaufen?
Wahrscheinlich.
Ich glaube, dass die Datenbank einfach nicht korrekt importiert haben oder nicht richtig bereinigt haben.
Ja.
Also das sind Anfangsschwierigkeiten, denke ich.
Ich glaube auch, das ist jetzt für den Anfang erstmal doof, wird aber besser.
Was ich auch noch schade finde, ist, dass dann auch so Funktionalitäten fehlen, die man jetzt zum Beispiel auch in der Stromtankstelle von Going Electric drin hat. Du kannst ja rund um diese Stromtankstellen herum deine Routen planen. Du kannst halt die Ladestopps hinzufügen lassen, du kannst halt vorher dein Fahrzeug auswählen und sagen lassen, ja, ich will im Umkreis von 10 Kilometern zum, ich sag mal, Akkuende deiner nächsten Ladesäulen angezeigt bekommen und als möglichen Tankstellenpunkt, Ladepunkt einplanen.
Die berühmte Autoroute Beta.
Und sowas, genau, und sowas funktioniert dort ja grundsätzlich gar nicht. Du hast eine Karte und du kannst dir Ladepunkte anschauen und du kannst schauen, ob sie verfügbar sind oder nicht.
Ja, so gesehen, während der Fahrt bringt es dir genau nichts.
Eben.
Um die Route zu planen, weil so, dann müssen sie halt manuell
nachschauen. Aber selbst vorher bringt es dir nichts, für eine Planung oder für eine Route zu nutzen. Weil was hast du davon, wenn du weißt, ja, da ist jetzt ein Ladepunkt, der ist jetzt rot, ich will dort aber hin und du kannst nicht die Navigation nutzen.
Ja, also zu dieser Verfügbarkeit muss ich sagen, wenn das Ganze funktioniert, so wie bei Tesla jetzt, ist es auf jeden Fall eine feine Sache, weil du siehst halt einfach, kann ich jetzt mich drauf verlassen, ob ich da laden kann oder ist das alles geblockt. Wobei, das ist natürlich auch nicht mit drin, wenn natürlich da geeist wird wie sonst noch was, also Verbrenner das Ganze blockieren, dann hast du das nicht mit drin.
Ja gut, aber das lässt sich schwer abbilden, fürchte ich.
Außer irgendwie mit Kameras oder so.
Genau, ich bin voll.
Dann wird der Strom noch teurer. Wenn da jetzt noch Kameras sind, um zu überwachen, ob jemand widerrechtlich dort parkt, da kommen wir vom Hölzken aufs Stöcksken, sag ich mal. Ne?
Na, wir haben ja mit dem Stefan so eine tolle Challenge gestartet. Der soll doch einfach mal die Supercharger auslassen. Dann braucht er ja wahrscheinlich auch gar keine Infos mehr. Ist der Supercharger voll?
Ja, stimmt, der muss einfach gar nicht mehr laden.
Der braucht er gar nicht mehr laden. Ja, der fährt einfach weiter. Und es geht hervorragend mit einem Akku-Upgrade.
Wow, ist da Überleitung. 22. April. Ja, mit dem Akku-Upgrade.
Gut, Stefan brauche ich nicht.
Ich fasse das mal zu, ja, viel mehr Akku als beim Stefan geht ja nicht. Aber ihr könnt ja aus den 100-102 einfach machen dann. Das für nur 2000 Euro, beim Kaufpreis des Autos prozentual sehr günstig.
Ja.
Jedenfalls, um es kurz zu machen, das Tesla-Akku-Upgrade, so dieses mach aus deinem Model S 60 ein Model S 75, gibt es jetzt für, in Anführungszeichen, günstig 2250 Euro brutto. 15 Kilowattstunden mehr.
Und ursprünglich 10.000 Euro.
Ursprünglich. Also wenn du den Wagen als 60er kaufst und dann gleich beim Kaufvertrag, ich sag mal, die Option bekommst, oder du kannst ja auch auf dem Display, hast ja auch so eine Art Store, ne?
Ja.
Wo du dann
kannst nachträglich das Ganze dazu buchen.
Genau. Und dann standen da halt 10.000 Euro fett auf dem Bildschirm. So, das haben sie jetzt runtergesetzt. Ich habe das Thema, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Einer von euch war das, glaube ich, im Facebook. War das auf einmal aufgepoppt und dann siehst du die ganzen Kommentare von den Leuten, die offensichtlich auch einen Tesla fahren, sich darunter vermehrten. Und dann, ach, ich habe gebucht und ich habe gebucht. Es hat 2 Minuten gedauert.
Da haben viele gleich zugegriffen.
Ja. Aber das war, glaube ich, auch im Zuge dessen, dass sie den 60er-Akku rausgenommen haben.
Genau.
Aus dem, da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das werden wir noch ein bisschen Kohle abgreifen. Und ja, ich denke, es hat funktioniert.
Ja. Mhm. Ja. Also ich sag mal, 2250 ist mehr als null.
Ja.
Ja, das, die meisten sind mehr als null. Aber im Endeffekt hat ja jetzt der 60er-Käufer den schlechteren Deal, ne? Weil der 60er-Käufer hat das Model S60 gekauft für, weiß nicht, 69.000. Und er könnte halt auch ein 75 gekauft haben für 69.000.
Nein. Also jetzt im Vergleich ja. Aber damals der 75er, der war ja deutlich teurer.
Ja.
Naja, aber er hat ein Model 60, ein S60 für 69.000 gekauft. Muss jetzt nochmal 2.250 bezahlen, um auf das 75 zu kommen, das man jetzt für 69.000 kaufen kann.
Nackig.
Ja.
Also der 75er kostet ja 69.316 brutto. Ist aber nichts drin.
Ja, aber das
ja, den 60er gab's auch schon.
S60, da war ja auch für den Preis nichts drin.
Ja, aber,
war auch wirklich auf 60, um sozusagen die Förderung abzugreifen.
Nee, das ist jetzt bei dem 75er auch so. Der 75er kostet ja auch nur 69.350 brutto. So, und damit kommt er halt auch in die Förderschiene rein.
Weil da 60.000 netto gilt.
Genau. So, aber die Zusatzpakete, die du bei dem 60er dazu buchen musstest, um halt, ich sag mal, eine Rückfahrkamera zu haben, Parkpiepse zu haben und sowas. Ich weiß es nicht, den Paketpreis lag ja auch bei 10 oder 8.000 Euro, ich weiß es nicht genau. So, und der 75er.
Ach, der hat die nicht.
Der hat die nach.
Preis.
Ja, eben, der hat die nämlich auch, musste dazu kaufen.
Ah ja.
Das heißt, du kriegst jetzt einen 75er für 69.350 Euro, nackig. Und dann kannst du halt die Pakete noch dazu ziehen.
Okay.
Für richtig Geld. Ich glaube, das kostet auch 8.000 oder 12.000. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir jetzt auf die Tesla-Seite schauen.
Ich gehe da nicht so oft hin, ich kriege da mal schlechte Laune dann. Ja, na gut. Gibt es dazu sonst noch was zu sagen? Also kein schlechter Deal ist das Fazit, ja?
Ja.
Ja, also hier betrifft es ja hauptsächlich jetzt auch das Model S. Ne? Und den Xer, den kann man ja, glaube ich, auch, den gab es ja damals auch als 60er, ne? Die ersten.
Ja, richtig.
So, und den könnte man ja rein theoretisch auch updaten, aber da sind die Preise, glaube ich, noch nicht durchgesickert. Den kannst du nicht für 2250 Euro auf einen 75er aufwerfen.
Ich habe gesehen, es gab einen 70er, den du auf den 75er upgraden konntest. Mhm. Das waren dann beim 500 X-Tier. Euro. Beim S, glaube ich.
Ach so.
Aber die 70er gab es ja nicht so häufig. Das war ja auch eine ganz spezielle kleine Serie.
Man muss halt auch tatsächlich jeden Tag auf die Website gehen, dann ist immer was anders. Ne?
Ja, das ist spannend. Dann
das
lohnt sich das immer wieder.
Für Leute wie uns macht das wirklich spannend. Ich als Kunde wäre vielleicht ab und an auch einfach genervt davon.
550 Euro.
Ja.
Nehme ich auch 75 Kilowattstunden für.
Ja.
Die Zoe.
Wie viel?
75 Kilowattstunden.
Ja, die 550 Euro sind nur für die 5 Kilowattstunden.
Ja.
Selbst das. Ja, kann man mitnehmen.
Aber ja, 5 Kilowattstunden, 550 Euro, da bist du bei ein bisschen über 100 Euro pro Kilowattstunde.
Ja,
das ist ein Deal.
Wo Tesla hin will.
Ja.
Nicht nur Tesla. Apropos Tesla, bleiben wir bei Tesla. Tesla muss eine Rückrufaktion starten.
Auweia.
53.000 bereits verkaufte Fahrzeuge müssen zurück wegen Problemen mit der Parkbremse.
Genau.
Was ist das Problem? Kann sein, dass sie bremst, oder?
Es kann sein, dass sie nicht wieder aufgeht.
Genau. Aber kann das während der Fahrt passieren oder du steigst ein und kannst nicht fahren, weil sie nicht losgeht?
Die eigentliche Angst ist ja, dass du das Auto abstellst und dann geht die Parkbremse an und der rollt nicht weg. Das ist der Sollzustand. So, und der Ist-Zustand wäre blöd, wenn er doch wegrollt. Aber das, was ich jetzt gelesen habe, ist so, dass wenn du das Auto startest, die Parkbremse nicht öffnet und somit du nicht wegfahren kannst.
Ja, das ist ja eben so eine freiwillige Sache jetzt, diese Rückrufaktion.
Naja gut, musst du halt überlegen, ob du das
ja,
jetzt...
Genau.
Ja, was heißt freiwillig? Ich sag mal, wenn das eine offizielle Rückrufaktion ist, dann ist es schon was Größeres.
Ja, sie sagen irgendwie, es betrifft 5% und dann nehmen sie halt gleich alle.
Also, sie haben geschrieben, du kannst den Wagen weiterfahren und beim nächsten Werkstattbesuch lässt es halt machen, kriegst es gemacht, fertig.
Okay, und also die, ist das Risiko die, nicht so groß.
Die Leute, die halt sowieso nicht in die Werkstatt fahren, weil sie ja wissen, Tesla brauchst du ja keine Inspektion machen.
Wissen Sie.
Kannst du, musst du aber nicht. Die werden dieses Update dann sicherlich oder dieses Fixing nicht bekommen. Ja. Aus meiner Sicht würde ich es halt schon mal anschauen lassen.
Haben wir schon gesagt, wie viele Fahrzeuge das sind, die da betroffen sind?
Ja, habe ich.
53.000.
Genau.
Nach Lügenpresse ist es der halbe Fuhrpark. Hm. Also 50.000 von knapp 200.000 ist halber Fuhrpark.
Klar. Auf jeden Fall, klar.
Hashtag 25 Punkt große Lettern, ne, in der Überschrift.
Ja. Die Blödzeitung halt. So, wir haben noch mehr Tesla-Themen.
Tesla.
Das Model 3. Oh, Marcells Augen blinken schon.
Genau, es kommen ja immer wieder neue Bilder rein. Wobei neue Bilder heißt nur mit einem neueren Aufnahmedatum.
Ja, das Neueste an den Bildern ist, dass das Auto eine andere Farbe hat, was man fotografiert hat. Ne? Und jetzt hat es Marcel Blau.
Ja, Marcel Blau, ja. Genau. Das passt. Das
machen die nur, um dich zu ärgern.
Ich weiß. Und ich kann nichts dagegen
Malik, tun. Malik hat das Foto in unseren WhatsApp-Chat gepostet und hat gesagt, ich würde es nicht kaufen, viel zu schmutzig. Hat jeder so seine eigenen Ansprüche, ne? Das sagt der seit, glaube ich, 2 Jahren sein Auto nicht gewaschen hat. Hui, Insider-Information. Na gut.
Ja, im Juli soll ja jetzt dann die letztendliche Vorstellung kommen. Nach wie vor, haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erzählt.
Da hören wir uns ja dann, ne? Wahrscheinlich wieder morgens um 5.
Ja.
Oder um 4.
Diesmal ist dann der Sommerzeit, oh. Da ist ja dann der Live-Kommentar in diesem Fall dann auch live. Ja. Also live. Aber wenn du jetzt dann vor dem Stream sitzt und dir das Video anschaust, wirst du wahrscheinlich nicht auch uns noch live dabei zuhören, wie wir darüber quatschen, oder? Ich glaube nicht.
Ich glaube, letztes Mal habe ich es mir dann am Morgen angehört, euren Kommentar dazu.
Mhm. So im Nachgang.
Auch ganz nett.
Im Nachgang. Ja. Wir haben den aber auch ultra schnell produziert, muss ich sagen. Ne? Wir haben das morgens aufgenommen und vormittags noch rausgehauen. Mhm. Jetzt war nicht mein wachster Tag. Also danach dann.
Danach auf der Arbeit.
Genau, das war schon auch eher anstrengend. Aber muss man schon machen. Wenn solche Dinge passieren, muss man die mitnehmen.
Ja, ich finde es ziemlich cool, dass sie es dann wahrscheinlich wirklich einhalten mit dem Juli. Weil bei Tesla oder bei Elon Musk kennt man ja, wenn der irgendwas verspricht, dann sind es meistens mindestens ein paar Monate später.
Mhm. Ja.
Aber wenn es so funktioniert.
Ursprünglich war ja März, glaube ich, das Ziel. So, ja. Und jetzt ist er schon ein paar Monate später.
Ja, aber schau, wir sprechen nur von Monaten.
Ja.
Ja, Vorstellung März und Produktionsstart Juni.
Ja, Moment, wir müssen ja anfangen mit dem ursprünglichen Unveil 2. Das war ja eigentlich letztes Jahr.
Ja.
Oktober oder so. Ne? Und da kam ja dann Tesla Powerwall, glaube ich, und das Dach.
Und
Tesla Auto Glas. Genau. Ja. Und mehr, hat man ja eigentlich schon das Model 3 erwartet. So, dann wurde es auf März verlegt. Da kam das Model 3 dann auch nicht. Jetzt kommen halt Teaser-Fotos. Und jetzt ist es Juli. Wie war das? Bei uns waren ja die obligatorischen Clean Electric Minuten. 15 Minuten sind ja 40.
Mhm.
Oh, und bei Elon Musk ist es ja in Monaten.
In 2 Tesla Weeks.
Genau.
Two Tesla Weeks.
Da steht dann auch später irgendwie im Wiktionary oder sowas, irgendwie 2 Tesla Weeks equals N echte Wochen. Weil man es auch genau nicht weiß.
Ja.
Es ist nicht einfach zweimal irgendwas, sondern man weiß genau, ich kann exakt nicht sagen, wie lange es dauert.
Exakt nicht.
Genau.
Nicht gut. Ja.
So, dann ein Tesla-Ding noch. Das ist auch eigentlich nur ein Hinweis auf einen Link, wer schon die Gigafactory mal von innen sehen wollte. Etwas ausführlicher, also ein bisschen langweilig auch, aber ausführlich, der kann dann den Link klicken, der später in den Shownotes erscheint. Das heißt, wenn du das jetzt hörst, jetzt schon in den Shownotes steht, aber von jetzt aus gesehen dann irgendwann da mal stehen wird, weil ich die noch nicht geschrieben habe.
Ich finde lustig dabei, man wird ja wirklich durch diese Fabrik so ein bisschen durchgeleitet, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt ein Spot aufgebaut, da kann man mal ein bisschen was dazu erzählen, da ist ein Spot aufgebaut und es steht halt immer ein Tesla-Mitarbeiter da mit einem Mikrofon und einem, weiß ich nicht, was ist das? Ein Batteriepack mit Lautsprecher. So, und jetzt gehen wir in die nächste Halle und linke Hand hat er immer so eine kleine 2170er Zelle, mit der er dann rumspielt und erzählt, wie die da aufgebaut ist mit allem drum und dran. Schon interessant, aber wie du schon sagst, langweilig.
Ja, genau. Also ich glaube, inhaltlich ist es nicht so langweilig. Man darf aber jetzt hier da keine National Geographic-Dokumentation irgendwie erwarten, visuell.
Ja, das ist es nicht,
Es hat weder einen Spannungsbogen, noch ist es visuell super ansprechend.
Es ist halt insofern spannend, als dass sie halt sozusagen jetzt die Fabrik mit ein bisschen mehr Inhalt gefüllt haben.
Ja.
Weil die bauen die ja auch stetig weiter auf.
Genau.
Ja.
Wir haben aber immer noch sehr viel Platz, habe ich das Gefühl.
Ja.
das Video endet ja quasi dann in dem Bereich, wo die Tesla Powerwall gebaut wird. Und was ich sehr interessant fand, das war dann der Spannungspunkt, der bei mir dann ganz nach oben ging.
Die Tafel mit den Daten.
Die Tafel mit den Daten, genau. Da haben sie ja dann gezeigt, wie lange kommst du mit einem 100 Kilowattstunden Powerpack daher?
Das ist schon eine Menge.
347 Tage, glaube ich, konntest du einen 40 Zoll LED-Bildschirm laufen lassen oder LCD-Bildschirm. Und solche Themen und dann halt verglichen dazu die 6 Kilowattstunden Powerwall. Klasse. Also da habe ich da gestanden, erstmal gesehen, ja, eine 60 Watt Glühbirne, okay, die läuft so lange. Eine 6 Watt LED läuft dann so lange. Und das haben die da sehr, sehr schön veranschaulicht.
Wobei die 100er ist jetzt dieses...
Das ist das Industrieding.
Genau, dieses Powerpack, wie das Ding
heißt. Powerpack, genau.
Aber kann ich das nur als Industrie haben oder kann ich, wenn ich das will, einfach kaufen?
Kannst du nicht kaufen.
Warum nicht? Wenn ich genug Geld habe, kann ich alles kaufen.
Kannst du nicht.
Ne? Wir sprechen uns, wenn ich Geld habe. Genau. Vielleicht nicht mehr in diesem Leben. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Leben. Okay, noch ein Thema, was ich jetzt nicht so super sexy fand, aber der Marcel steht da drauf. Alle wollen jetzt E-LKWs bauen. Mhm. Wer hat da vibriert? Alle haben ihr Handy in der Hand und tun so, als wären sie es nicht gewesen. Na, ist gut. Also, alle wollen jetzt E-LKWs bauen. Was haben wir jetzt dazu zu sagen?
Ja, also eigentlich ja die richtige Entwicklung, weil was fährt draußen neben den PKWs am meisten rum? LKWs.
Flugzeuge. Ach so.
Fährt.
Ja, gut.
LKWs. Und es wandert ja immer mehr oder wanderte immer mehr Güterverkehr ja von der Schiene auf die Straße, weil die halt einfach flexibler sind, aber leider auch deutlich dreckiger.
Ja.
Ja.
Die sind halt anders dreckig. Anders dreckig. So eine Lok verbraucht halt auch, keine Ahnung, Megawattstunden auf so einer Fahrt.
Ja, aber die zieht mindestens 34 Waggons hinter sich her.
Die verfluchte Schwerkraft hat mir etwas aus der Hand gerissen. Entschuldigung.
So, und es gibt ja schon einige Fahrzeuge, die ja unterwegs sind und hier ja geht man mehr in den Schwerlastbereich. Tesla will ja seinen eigenen Semi, glaube ich, vorstellen.
Mhm. Und ich weiß immer nicht, was ein Semi ist. Wie viele Tonnen hat so ein Ding dann?
Das soll schon ein großes Teil sein. Also
ja, also ich habe die Bilder gesehen. Sie erzählen immer einen von Semi, 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 aber es sieht für mich aus wie ein 40-Tonner.
Ja, also ein Sattelschlepper wird es
ja nicht.
Ja.
Also bei uns.
Ein Sattelschlepper, eine Zugmaschine.
Doch gibt ja jetzt Gigaliner.
Das sind ja mehrere. Gigaliner. Die sind ja richtig lang und glaube ich sind auch ja, Anhänger.
Ich wollte nur sagen, größer als 40 Tonnen gibt es ja nicht, aber die Gigaliner sind dann noch schwerer und länger, oder? Aber anderes ja. Thema. Genau, ja, was gibt's jetzt? Tesla will ein Semi-Dings bauen und dann gibt es von Volvo so ein selbstfahrendes Teil. Mhm. Das ist dann wohl noch etwas weiter in der Zukunft, ne? Und dann gibt es Bollinger, was ich auch noch nie gesehen habe, ehrlich gesagt, was mir auch gar nichts gesagt hat, bis ich jetzt gelesen habe. Ist nicht so meine Paradesparte, LKWs. Und dann gibt es ja noch die von Nikola Motor. Mhm. Aber da hast du, Markus, gesagt, das ist irgendwie Wasserstoff oder zumindest ein Modell oder was davon ist Wasserstoff.
Ja, es
oder
gibt die Nikola 1 und 2, ja, und mindestens einer davon fährt auch mit Wasserstoff, was ich gesehen habe. Ähnlich wie diese Toyota, der jetzt auch mit Wasserstoff fahren soll. Und ja, aber macht bei LKWs ja auch irgendwie Sinn, weil gerade mit im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren können die Dinge ja eigentlich 24 Stunden lang durchfahren, ohne so einen riesen Akku. Bei den LKWs ist der Akku ja wirklich groß und die Ladezeit entsprechend lang und da zählt wirklich jede Minute, die der im Einsatz ist, wie beim Flugzeug ja auch. Mhm. Und gerade wenn die autonom fahren und der Fahrer dann eigentlich während der Fahrt übertrieben gesprochen Pause macht, nur zum Abladen und so dann aussteigen muss und mithelfen muss.
Ja. Aber brauchst du dann überhaupt einen Fahrer?
Bitte?
Dann brauchst du halt
wahrscheinlich eh nur am Start und am Ziel.
Ja, aber da sind eh Leute dann.
Ja, meine ich. Ja.
Da brauchst du keinen
Fahrer. Dann könnte quasi einer zusteigen.
Ja, und da macht es natürlich Sinn, dann mit Wasserstoff aufzutanken, was innerhalb von Minuten geht. Also da, ich denke, bei LKWs macht Wasserstoff unter Umständen Sinn.
Ja, also LKWs
da muss dann auch die Infrastruktur.
Ja, das ist eben das Problem, die Infrastruktur, ja.
Die Infrastruktur ist das Problem, die muss aber eben nicht so flächendeckend sein wie für einen Privat-PKW-Betrieb, wo du halt einfach viel mehr Punkte bräuchtest, wo die Leute dann tanken können. Bei den LKWs könntest du halt dann in jedes große Industriegebiet so ein Ding bauen und das wird schon reichen.
Ja, der große Vorteil ist halt bei den Elektro-LKWs, ist, dass du eben auch den Anhänger mit Batterien einfach zuklatschen kannst. Also einfach in den Unterboden, da ist ja mega viel Platz theoretisch. Da kannst du dann auch irgendwie 1000 Kilowattstunden reinpacken, in der Theorie. Mhm. Und dann fährt der durch.
Ja, die Frage ist halt...
Ja, du hast halt immer dieses du hast A, weniger Platz und B, mehr Gewicht. Das ist schon genau. Immer so ein
Ja gut, das Balance Elektroauto ist ja an sich eh schon mal schwerer als.
Ja, aber wir reden davon 300 Kilo. Ne? Also ich sag mal, jetzt bei der Zoe, gut, beim Tesla sind es halt 600.
Nimm mal, beim Perrier sind auch
aber, 300. Ja, aber wenn man jetzt mal schaut, im Vergleich zu den Fahrzeugklassen sind die Fahrzeuge nicht deutlich schwerer.
Ja, ja.
Bei einem LKW ist es so, ein 40-Tonner sollte nach Möglichkeit 39,7 Tonnen Fracht transportieren können. Und das machst du mit einem Akku halt einfach zunichte. Aber dann wird aus einem 40-Tonner gedachten Fahrzeug, wird dann wahrscheinlich bloß ein 20-Tonner, weil die restlichen 20 Tonnen sind dann Fahrzeug plus Batterien.
Ja, wird sich zeigen, was Tesla macht, weil die wollen ja auf jeden Fall auch auf Elektro gehen. Und das, ja. Ja.
Also ich,
wenn
ich
das einer elektrisch macht, dann die.
Ja. Ich spinne jetzt mal weiter, wenn man die Brennstoffzellentechnik hernimmt. Ich bilde mir ein, wenn man das jetzt in einem LKW einsetzt, ist ein Wasserstofftank und die Brennstoffzelle selber vielleicht deutlich leichter als ein vergleichbarer Batteriepack. So, und wenn man dann halt, ich sag mal, eine Batterie hernimmt zum Boosten, also sprich zum Beschleunigen der ganzen Fuhre, kommt man mit einer Brennstoffzelle dann nachher für den Dauerbetrieb besser hin, als wenn man das aus einer Batterie zieht. Ja, weil was haben wir jetzt bei dem Toyota, den du da angesprochen hast, Markus? War ja, ich glaube, der hat eine 12 Kilowattstunden Batterie drin. Das ist jetzt nicht wirklich viel für einen, für einen 35-Tonner oder 40-Tonner. Trotzdem leistet das Ding dank der Antriebstechnik des Mirai mehrfach, glaube ich, zweifach ist der drin, 670 PS und soll ja für 320 Kilometer oder 200 Meilen Reichweite sorgen. Für den Verkehr so zwischen zwei Städten oder sowas, die jetzt nicht deutlich weiter auseinander liegen, macht das Sinn.
Ist ja auch erstmal nur so ein Test, eine Testserie. Und die Wasserstoffautos haben ja alle Hybridakkus mit drin, einfach weil die Brennstoffzelle nicht flexibel genug auf die Leistung reagieren kann beim Laden und Gas geben. Deshalb haben die auch alle den Akku drin. Der muss ja nicht so groß sein, er muss ja nur die Spitzen abfangen können.
Die Spitzen abfangen können und er muss Rekuperationsleistung aufnehmen können. Ne? Und das ist ja das auch, was eine Brennstoffzelle nicht kann, kannst du ja nicht zurückspeichern oder zurückspeisen. Was noch sehr beeindruckend war, die haben ein Video dazu veröffentlicht, wo sie halt einen ganz normalen Diesel-LKW
im Chat gepostet.
Ein Diesel-LKW im direkten Vergleich zu dem Toyota Wasserstoff-LKW haben beschleunigen lassen. Und man weiß jetzt dort die Strecke nicht. Es sind halt, glaube ich, fünf oder sechs Fahrzeuglängen. Und man hat halt quasi die Beschleunigungszeit aufgenommen, bis der komplette Trailer aus dem Bild verschwindet. Und der Mitsubishi ist, glaube ich, nach 8 Sekunden, 8,4 oder 8,9 Sekunden raus, während der normale Verbrenner Diesel 14 Sekunden braucht. Ja, und da sieht man halt schon auch die Vorteile, die man dann quasi im fließenden Verkehr hätte.
Ja, schaut recht agil aus.
Gerade wenn man auf den Autobahnen kennt man das ja, wenn es bergauf geht und die LKWs dann alle langsamer werden, das hättest du mit so einem LKW halt nicht. Das wäre schon ein Vorteil.
Genau.
Also ich habe es gerade angeschaut, das sind 8,9 gegen 14,6 Sekunden.
Das ist schon, die macht es ganz schön agil. Ja. Warten wir mal, was da kommt.
Bestimmt auch. Ich habe den Ton jetzt ausgemacht, damit ich keinen störe, aber das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt. Also so ein Diesel-LKW macht natürlich auch richtig Krach.
Ja, und was habe ich noch gesehen? Im Sommer soll dieser Wagen in L.A. im Hafen zum Einsatz kommen. Und dann, ich sag mal so ähnlich.
Wir machen die ganze Zeit Drag Races dann.
Ja, also ich stelle mir so vor, dass es so ein Zuliefererverkehr ist, wie jetzt hier in München der BMW Elektro-Truck, der ja auch zwischen den Werken hin und her fährt. Der fährt dann Tag 80 Kilometer und da wird der Einsatz getestet.
Der BMW Elektro-Truck?
Ja, muss ich dir mal zeigen. Tolles Ding.
Interessant.
Also ich glaube, dass der Tesla-Truck schon von Anfang an autonom sein wird. Jetzt mal so eine Vermutung von mir.
Ja, würde Sinn machen, bis der kommt.
Ja.
Ist das alles gut genehmigt mit dem
Auto? Haben wir schon gesagt, dass das im September vorgestellt werden soll, das Teil?
Nee, haben wir nicht. Sag's doch mal.
Hiermit gesagt. Also Elon Musk hat mal wieder ein bisschen getwittert und da kam das eben raus.
Okay. Ja, bei so LKW-News habe ich ja schon gesagt. Ist
nicht so. Aber es ist Tesla.
Ja, es ist Tesla. Und es ist ja auch gut, dass sie das machen. Ich finde es gut, dass sie das machen.
Ja, weitere LKWs kommen ja von der Firma Street Scooter. Die haben ja jetzt ihre sind dabei, ihre Produktionskapazitäten mindestens zu verdoppeln, weil die den Wagen jetzt für den Endkunden anbieten. Ne? Also die wollen die jetzt nicht nur für sich selbst bauen, sondern ja auch für Dritte. Und Ja, aus der Schmiede oder ich sag mal die Leute, die den entwickelt haben, ist ja die TU Aachen. Ne? Die hat ja dann nicht nur den Street Scooter.
Das ist nicht die TU Aachen.
Du korrigierst mich richtig.
Das ist die, ich sag's dir gleich, ich sag's auch immer falsch, deswegen gucke ich nochmal nach. Das ist die RWTH Aachen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen.
Ah.
Aachen. So nämlich.
Da war ich zu oberflächlich.
Aachen, genau.
Gut, und die haben ja einerseits das Konzept des Street Scooters ja mitentwickelt und gleichzeitig auch in die kleinere Richtung gedacht.
Ne? Aber super klein auch, ne?
Super klein,
so richtig, ja. Richtig, richtig klein.
So ganz klein.
Der heißt dann e.go. 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 Ego. 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 Sucht euch was aus.
Also mit den Felgen, wie er da auf den Bildern abgebildet wird, ist er auf jeden Fall was für das große Ego.
Ja, du musst auf jeden Fall ein großes Ego haben, wenn du den fahren willst, denn der besteht eigentlich nur aus Rädern und großen Kulleraugen-Scheinwerfern.
Mhm. Ja.
Naja, was ist das Ding? Das Ding ist ein kleines, wahrscheinlich für die Stadt gedachtes Elektrofahrzeug.
Mhm.
14,4 Kilowattstunden Akku, der ist so 3,35 Meter lang, also wirklich relativ klein. Ein Zwei- und Zweisitzer. Und wir haben ja jetzt mittlerweile, gibt es ja so diesen Trend, 0 auf 100 Jucker kann mehr. Es geht jetzt nur noch um 0 auf 50 km/h. Ist euch das aufgefallen? Also mir fällt das krass auf. Beim Ampera E kommen wir nachher drauf, da ist das eines der großen Marketing-Dinger. Ne?
Okay.
0 auf 50. Das ist wirklich offensichtlich jetzt so das neue 0 auf 100. Und der macht 0 auf 50 in 4,9 Sekunden.
Das ist
also fast mal
so
schon.
Das ist fast so schnell wie die
Zeit. Ein richtig flotter Elefantenturnschuh, sag ich mal. Der wiegt 650 Kilo, allerdings ohne Batterie, soll eine Reichweite von um die 140 Kilometer haben und an die 16.000 Euro kosten.
Genau.
Da geht dann aber die E-Prämie noch ab von den 16.000.
Richtig. Also ich sehe den Wagen eigentlich als im direkten Vergleich zu dem Toyota IQ, weil der ist genauso groß und nur halt deutlich elektrischer.
Viele kleinere Räder.
Aber was ich klasse finde, es ist halt wirklich ein Auto und ein Auto bekommt halt die Förderung, wie du schon sagst. Und ich habe den am Anfang gerne mit dem Twizy verglichen. Ja.
Jein.
Aber Twizy ist halt nicht förderungsfähig, zählt ja als Quad. Und damit ist der Wagen für Leute dann schon interessant, die auch mal 10.000, 11.000 Euro übrig haben.
Ja, und der Twizy ist schon auch deutlich weniger Auto im Vergleich zu dem.
Im Vergleich zu dem. Aber du kannst für einen Twizy auch 11.000, 12.000 Euro bezahlen, wollte ich damit noch dazu sagen. Plus Batteriemiete.
Ja, die Namensgebung finde ich ein bisschen, naja, unglücklich. Ich habe beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, zuerst an VW gedacht. So das kleine E und hinten die zwei großen
Up. E-Up.
Ja. E-Up und so.
Genau. Ist das ungefähr die Größe, oder? Oder noch kleiner?
Ist noch kleiner, ja.
Also Smart
Sport. Das ist wirklich so ein Single-Stadtauto, wenn du keinen Bock auf Carsharing hast oder so.
Mhm.
Keine Ahnung. Du kannst bequem mit einkaufen, kannst auch mal jemanden mitnehmen. Vielleicht geht sogar jemand mitnehmen und einkaufen.
Ja, also solange du nicht die plus zwei Sitze hinten mitbenutzt, kannst du einen mitnehmen.
Das ist dann für einen Einkauf.
Was ich noch erwähnenswert finde, ist die Technik, die dort eingesetzt ist. Wir fahren ja alle, ich sag mal so, Hochvolt-Systeme mit uns rum. Also ich sag mal
Hochvolt
so zwischen
400.
400 Volt, genau. So, und das System, was dort verbaut ist, kommt von Bosch, unserer Mutter, Markus. Ne? Und läuft mit 48 Volt.
Wow.
Ja. Klingt ungefähr nach der Energie an der Streichholzschachtel, aber scheint zu funktionieren.
Ja, und wenn man damit, ich sag mal, 100 Stundenkilometer hinbekommt und auch noch 100 echte Kilometer weit fahren kann.
Ja, aber bekommt man das, 100 Stundenkilometer?
Das schafft er sicher.
Das weiß ich nicht.
Der muss ja schon schneller sein als der Twizy.
Okay.
Meine Vermutung.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das wäre natürlich schön, wenn man ihn nicht nur innerhalb der City, sondern auch auf der Landstraße auf dem Weg zur nächsten Stadt irgendwie so bewegen kann, dass er kein Hindernis ist. Ne? Das wäre schon toll. Aber nicht zwangsläufig nötig. Also wenn er jetzt 85 fährt oder was, dann fährt er halt 85.
Ja, auf jeden Fall sieht er so ein bisschen aus wie ein rundgelutschtes Ei.
Ah, eine super Überleitung zu den Stromeiern. Jetzt wollte ich eigentlich noch sagen, den gibt es auch quasi als motorisiertes Catcar.
Mhm.
Aber das kann man sich ja dann im Nachgang in Ruhe angucken, wenn man möchte.
Siehe Shownotes.
Dann kümmern wir uns noch kurz um die Stromeier. Wer jetzt irgendwie verdutzt schaut, wir sind uns auch nicht sicher, ob es ein April- und oder Osterscherz war mit diesen Stromeiern. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Ein amerikanisch-finnisches Unternehmen, das sich Tank2 nennt, hat sich gedacht, wir machen jetzt mal Eier, die Strom enthalten. Das sind so die bestehen tatsächlich nur aus einer gewickelten Batterie, sage ich mal. Mhm. Und innen drin ist ein kleiner Chip und außenrum sind Kontaktflächen. Mhm. Und das soll dazu führen, dass ich diese Eier in ein Behältnis kippe und die nehmen untereinander Kontakt auf, vernetzen sich über den Chip und wissen, wie viel Kapazität sie insgesamt haben und werden in einem Auto als Traktionsbatterie benutzt. Mhm. Was soll die Scheiße, kann ich dir sagen? Sie wollen damit ein Problem lösen, und zwar das Problem, dass der E-Mobilfahrer lange rumstehen muss, kann natürlich auch sitzen oder liegen, aber lange rumstehen muss, bis sein Auto wieder geladen ist, bis der Akku wieder geladen ist. Die stellen sich das jetzt so vor, ich fahre jetzt hier an die Eieraustauschstation, dann saugt ein super Staubsauger ultraschnell diese Eier da raus und pumpt frisch geladene Eier wieder da rein. Das soll dauern weniger als 3 Minuten, was, wie die meisten gar nicht wissen, ungefähr die Zeit ist, die man zum Tanken eines Benziners braucht oder Diesels braucht. Ungefähr 3 Minuten. Was einerseits geil ist, weil es schnell geht, andererseits ist halt kacke, kannst du nämlich nirgends machen. Da brauchst du jetzt halt Eiertankstellen.
Die sind auch genau. Wirklich so groß wie Hühnereier, oder wie ist das gedacht?
Die Größe ist dort nirgendwo eigentlich so richtig zu sehen.
Also, ja, zu sehen ist sie schon, die ist aber nicht zu sehen im Zusammenhang mit irgendwas anderem. Mhm. Ja, also ich dings das mal hier rein so.
Ist quasi eine neue Version von dieser Idee Tauschakku.
Ja.
Nur muss man nicht mehr unter das Auto und einen schweren Akku abheben, ja, sondern man kann mit dem Schlauch.
Ja.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor.
Ja, die haben da sogar ein Video zu.
Ja, es gibt also sogar ein Video dazu. Ich habe den Link schon mal in den Chat gekippt gerade. Jeder andere kann sich das natürlich jetzt, der kann jetzt hier Pause machen und sich das Video kurz angucken, damit er sich besser vorstellen kann, wovon wir hier reden, wenn du es nicht eh schon weißt.
Also ich finde das mit den Kontaktflächen sehr interessant, weil wenn du die Eier unausgerichtet in irgendeinen Tank reinkippst, dann kann ja, ich spinne jetzt mal, der Pluspol, der vorher vorne gedacht war, jetzt dann auch hinten sein. Ne? Das macht ja dann anscheinend diese Elektronik da drin.
Oder ist überall.
So ist es gedacht. Oder, ja.
Also da, es ist schon eine gewisse Intelligenz in dem Ding drin. Das weiß, was um es herum ist und kann sich konnektieren zum nächstliegenden Ei oder allen um es herum. Mhm. Und insgesamt, wie hieß das? Hier stand doch auch, wie man das nennt. Irgendwas mit Linie, glaube ich, oder? Linear. Habe ich vergessen. Mhm. Muss man nachlesen, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls ist der Dreh- und Angelpunkt halt A, die Form, weil du damit möglichst wenig Freiräume hast zwischen diesen Gerätschaften. Gut, es könnten auch Kugeln sein, da hättest du...
Kugeln wären, glaube ich, noch besser.
Ich bin jetzt nicht so der Mathematiker und ich habe auch mit Volumen nicht so die super Vorstellungskraft, aber ich weiß nicht, ob Kugeln cleverer sind.
Aber die Akkus an sich, die sind ja länglich und die passen wahrscheinlich in den Ei dann besser rein und außenrum macht man die Elektronik. Bei einer Kugel...
Das ist genau andersrum.
Ist genau andersrum. Du hast in der Mitte von dem Ei ist der Chip.
Ach so.
Und drumherum gewickelt ist die Batterie.
Also macht rein raumtechnisch eine Kugel dort schon mehr Sinn.
Mhm. Na, aber schon was gedacht haben.
Aber ja, aber stell das dir kommt mal drauf an, wie groß die Kugel ist.
Ja.
Wenn jetzt die Kugel so groß ist wie ein Ei, hat sie wahrscheinlich mehr Zwischenräume als ein Ei. Als Eier.
Leg mal da dann einen Quader drum. Beim Ei ist es ein Quader, ne? Bei einer Kugel ist es ein Würfel. Ich glaube, die Ecken in einem Würfel sind dann weniger Raum.
Wir können ja mal einen Test machen. Wir nehmen einfach einen Eimer mit Wasser und schmeißen da Eier rein.
Genau.
Und messen das übergelaufene Wasser und dann machen wir den Versuch nochmal mit Golfbällen und schauen uns das mal an, den Unterschied.
Stimmt, Golfbälle gehen unter.
Das ist ja wie methodisch genau korrekt hier, mit Experimenten.
Na, du kannst natürlich jetzt an der Tankstelle deine Eier reinfüllen oder du lädst einfach mit 350 kW.
Würdest du das bevorzugen, Jakob? Hättest du lieber Eier oder lieber mehr Stromstärke?
Eier.
Genau. Der, wie heißt er nochmal hier, der Titan? Olli Kahn, ne? Mhm. Hat er gesagt, Eier, wir brauchen Eier. Jetzt wissen wir auch, worauf das hinausgelaufen ist.
Ja, und zu Ostern, was machen wir dann? Zu Ostern kann man hoffen, dass man keinen undichten Tank hat. Weil dann kann man Eier suchen. Genau.
OMG. Ich glaube, dieses Thema ist erschöpft.
Ja.
Da möchte ich eigentlich nur noch eins sagen. Ein Grund zum Feiern, Fastnet kommt nach Deutschland.
Yay.
Jetzt geht's aufwärts, Freunde.
Das war der Überleitungsversuch.
Ja?
Ja.
Ach so, 350 Kilowatt. Jetzt habe ich es geschnallt. Ich habe es im Moment nicht gerafft, weil ich noch zu sehr mit Eiern beschäftigt war.
Genau.
Ja, Fastnet kommt nach Deutschland. Wer das nicht weiß, Fastnet ist ein niederländisches Unternehmen und die pflastern die Niederlande zu mit Schnelllade. Nicht nur Säulen, sondern tatsächlich Tankstellen, sage ich mal.
Überdacht.
Die haben ein Dach und Licht.
Natürlich mit Solarzellen drauf.
Und das Dach ist voller Solarzellen und solche Sachen. Also es ist A, durchdacht, B, ist es optisch ansprechend, weil auch, okay, es ist vielleicht designtechnisch irgendwie challenging, je nach Geschmack. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall geiler als das, was wir in Deutschland haben. Wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel nach Nürnberg fahre und muss zwischendurch mal laden, weil ich nicht wieder Jakob diese ZT40 habe und damit ultraweit fahren kann, selbst mit dem Jakob-Fahrstil, muss ich dann halt jetzt irgendwie zwischenladen und fahre dann an so eine Tank und Rast Allego-Säule und da habe ich genau gar nichts. Das Ding steht mitten in der Pampa, da ist links nichts, rechts nichts und oben drüber nichts. Da ist kein Dach, wenn es regnet, da ist kein Licht, wenn es dunkel ist. Du bist völlig aufgeschmissen. Ich meine, lächerlich. Wenn das jemand mit einer Zapfsäule an der Tankstelle machen würde, das ist die Tankstelle, die deutschlandweit als erstes pleite geht, weil da keiner hin will. Du würdest im Regen stehen und du hast kein Licht. Das ist der absolute Hohn eigentlich, dass sie das einfach so gemacht haben.
Ja, deswegen gibt es ja in Norwegen Bushaltestellenhäuschen, die beleuchtet sind. Und da drin hast du deine Tankstelle.
Ja, das ist.
Stehst aber selber auch im Regen.
Ja, das ist ja überdacht.
Die Tankstellen.
Passt denn dein Auto auch in das Bushaltestellenhäuschen?
Nee, das nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie deine RFID-Karte dranhältst oder
so. Ja, verstehe, aber der Weg vom Auto zur Säule und zurück, der ist dann trotzdem noch was.
Also wenn du Glück hast,
deswegen, ich bin sehr pro Fastnet.
Ja.
Die geben sich da Mühe und die denken das bis hinten hindurch und die Idee oder das, wie Tankstellen sich so entwickelt haben, wie die heutzutage aussehen, die sehen ja nicht zufällig so aus.
Ja, ja.
Da ist ja nicht aus Versehen jetzt ein Dach drüber mit Lampen dran. Das haben die sich ja so ausgedacht. Ja. Und das sollte man eigentlich über einer Ladesäule auch erwarten dürfen.
Was ich bei Fastnet noch sehr interessant finde, ist diese Art, wie sie die Tankstellen bauen, sind skalierbar. Das heißt, man kann dort wohl ohne Probleme weitere Ladepunkte hinzufügen. Und sicherlich auch noch interessant, diese Thematik mit der Solaranlage obendrauf. Ich denke mal, die werden dort auch Akkus noch mit einbauen können. Ob die das jetzt kostentechnisch machen oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn die Fahrzeuge halt nicht dort stehen, könnte man dort den Akku füllen und zumindest die Energie nutzen und gleichzeitig auch durch den Puffer auch eine andere Schnellladung anbieten, als dass man jetzt ständig den Strom direkt aus dem Netz zieht und dann irgendwann Leistungsprobleme bekommt.
Ja, in Italien gibt es ja auch so eine Supercharger-Installation. Das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Stalls, auch überdacht, auch mit Solar obendrauf. Und die werden das ja wahrscheinlich auch irgendwie zwischenpuffern.
Also würde da an der Stelle Sinn machen.
Ja.
Was man noch dazu sagen muss.
Das macht eigentlich immer Sinn. Ja, also Solarenergie nicht zu puffern, ist eigentlich bescheuert.
Ja.
Oder nicht ein Dach zu verwenden für Solar bei einer E-Tankstelle.
Ja.
Was man noch dazu sagen muss, Fastnet ist ja auch einer der Tankstellenbetreiber, die ja im Augenblick wohl eine schwarze Null schreiben.
Mhm.
Das sind jetzt die das erste Mal, ich sag mal, die Administration, also den Aufwand, den finanziellen Aufwand für den Betrieb dieser Tankstellen nicht in dem roten Zahlenbereich haben.
Ja, da konntest du auch letztes Jahr privat investieren in die Firma.
Mhm. Apropos Zahlen, wie kann ich denn da zahlen? Weiß das einer? Was brauche ich, um meinen Strom zu bezahlen? Weiß keiner, oder? Weiß das jemand?
Vermutlich über eine App.
Okay. Wir waren nur jetzt, fällt mir gerade ein, weil so viele Leute Zahlen sagen.
Ja.
Dann ist es ja auch immer so eines der großen Probleme, wie sich das jetzt dann integriert in die deutsche
Bezahl-Wüste. Also kostenpflichtig sind sie auf jeden Fall.
Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, auf dieser Karte, die sie da veröffentlicht haben, in der Nähe, also zwischen München und Augsburg soll eine kommen.
Ja.
Da müssen wir dann ordentlich Ladeparty machen.
Damit die wissen, dass sie nicht umsonst hier sind. Ne?
Genau.
Was mir noch aufgefallen ist, die Ladewüste in Mecklenburg-Vorpommern, sprich die Autobahn, die von, glaube ich, Greifswald rüber Richtung Hamburg führt oder so, da stehen ja zwei Supercharger, die man ja eigentlich nicht braucht, weil der Tesla kommt normalerweise dorthin. Dort kommen auch zwei Fastnet-Ladesäulen hin und auch halt an den Supercharger-Standorten.
Ja.
Das ist dieses Loch in der Ladekarte, gell?
Ja, und du brauchst die Supercharger natürlich trotzdem, weil jeder Tesla immer 100% klar. Das sagen viele, dieses Jahr zwischen da und da brauchst du die gar nicht, weil man da ja fahren kann. Ja, aber wenn dein Auto nicht voll ist, kannst du da genau nicht durchfahren.
Ja, deswegen gibt es ja auch in Italien halt auch extrem viele Supercharger, aber nur extrem wenig Tesla-Fahrer. Das sind halt alles Urlauber.
Ja.
So. Muss halt einfach flächendeckend sein.
Wie schnell soll denn das Fastnet-Ladestellen bei uns?
150 bis 350.
Kilowatt.
Leistung.
Das ist schön. Können die Autos schon 350? Nee.
Nein.
Erst wenn der Mission E kommt.
Ja.
Der Mission E kann 350,
ja.
Soweit ich weiß.
800 Volt.
Ja, da gibt es ja auch von Porsche diese 800 Volt.
Genau, die wollen ja an verschiedenen Ecken und Enden einen draufsetzen auf diesen ganzen Tesla-Fanatismus. Die wollen quasi den, also wenn du mich fragst, wenn ich das jetzt mal platt bildzeitungshaft formulieren soll, glaube ich, die wollen einfach den Über-Tesla bauen mit dem Mission E.
Porsche glaube ich auch, dass es funktionieren wird.
Ja, die können das.
Ja.
Schade, dass sie einen scheiß Panamera daraus machen, außer einem wirklich geilen Auto. Aber gut, müssen die wissen.
Ja, und die Ladetechnik kommt von Kreisel. Das war doch, wo Porsche mit
dem. Ja, das war aber nur die Porsche Holding.
Ja, Porsche Holding und ja. Kreisel. Ne? Die wollen ja diese Ultra Charger bauen.
Kreisel hat das auch schon gebaut, die 350er.
Ja.
Ja, ist ja nicht, als ginge das nicht.
Ja.
So, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Wir haben heute einen harten Anschlag, weil nämlich der Markus uns um 15 Uhr zu verlassen gedenkt. Das wäre jetzt noch eine Dreiviertelstunde hin. Und die widmen wir jetzt mal hier dem Opel Ampera e.
Das könnte Thema, reichen.
Dem Fahrzeug des Tages. Das ist der Opel Ampera e ist ja auch der Grund, weshalb wir hier heute zu viert sitzen. Vorgestern kam nämlich Opel um die Ecke mit, wir sagen euch jetzt, was der Ampera e kostet. Und da ist dann mein WhatsApp zusammengebrochen. Also die wir hier sitzen, plus noch ein paar andere, sind in einer WhatsApp-Gruppe, in der es eben genau um so E-Mobility-Themen geht. Und der Stefan, der Tesla-Stefan, hat dann irgendwann nach 20, 30 Minuten, nachdem dieses Gespräch angefangen hat, eine Mail geschickt und eine Nachricht da reingepostet und hat gesagt, ich komme nicht mehr mit, und hat einen Screenshot gepostet mit, keine Ahnung, 130 ungelesene Nachrichten.
Oder noch mehr.
Oder noch mehr. Eine dreistellige Zahl jedenfalls. Und ich war krass unter Stress, weil ich das gerne alles mitkriegen wollte, aber auch arbeiten musste und noch gerne was dazu twittern wollte. Und das war halt, Marcel, du hattest frei, oder? Hat man gemerkt. Und jedenfalls war das tatsächlich anstrengend für mich.
Ja, vor allem Marcel hat die ganze Zeit Sprachnachrichten verschickt.
Ja, die kann man.
Und da macht das natürlich dann gleich Sinn, das Ganze aufzuzeichnen.
Ja, genau. Es hat sich da auf jeden Fall eine Diskussion ergeben, weil wir nicht alle dieselbe Meinung zu diesem Auto haben. Da haben wir dann kurzerhand gedacht, lass sie alle herkarren und mal drüber sprechen. Und das machen wir jetzt. Wer fängt an?
Was kostet der Ampera e jetzt?
damit
fangen wir gleich
vielleicht
mal
an. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, dass der Ampera e 1:1 das gleiche Auto ist wie der Chevy Bolt.
Ja.
Auch in der Logo. Fertigung. Genau, hat ein anderes Logo, ist anders gebrandet, aber ansonsten exakt gleich.
Genau. Gibt den auch nur in diesem Rost Orange.
Orange.
Orange, wie dabei sagt.
So, und jetzt kommt er endlich nach Deutschland bzw. nach Europa. Der erste oder der bevorzugte Markt ist ja Norwegen, weil dort die Fahrzeuge wahrscheinlich wie jetzt schon, die sind ja jetzt schon verkauft.
Genau,
ne? Wie geschnitten Brot.
Genau. 1000 Fahrzeuge oder sowas haben sie gedacht und 3000 Bestellungen oder sowas haben sie schon durch. Ja. Also, diese gibt es ja auch irgendwie so eine Art Portal, wo man sich registrieren kann, und da ist halt so eine Zahl zustande gekommen. So, was wissen wir hier nach Deutschland? Es gibt wohl, Philipp, du hattest es mal, 41 oder 40 Händler, 40 autorisierte Händler in Deutschland,
genau,
die halt an den Ampera e rankommen sollen. So, und diese Fahrzeuge sind im niedrigen dreistelligen Bereich angesiedelt. 300? Ich glaube 300
das
Fahrzeuge.
Das weiß ich nicht.
So, und was können wir jetzt damit machen?
Du kannst sie leasen.
Du kannst sie leasen.
Nur geleasen.
Richtig, genau. Du kannst die Probe fahren und du kannst sie leasen. Jetzt ist die Frage, wie viel wirkliche Leasingfahrzeuge kommen dabei raus und kommen wir überhaupt jemals in den Genuss einer Probefahrt?
Ja, und warum kann ich ihn nicht kaufen?
Weil es zu wenig Fahrzeuge sind. Es sind zu wenig.
Ja, und wenn ich den lease, ist er ja auch im Gebrauch, ob ich den jetzt kaufe oder ob ich den lease.
Ja, ich glaube nicht, dass wir Privatpersonen den leasen können.
Was wäre denn sonst?
Ja, Leute, die halt den vielleicht geschäftlich nutzen und den nach 2 Jahren, 3 Jahren oder nach einem Jahr wieder zurückgeben. Warum auch immer.
Ja, die Frage ist ja jetzt,
Norwegen zu verkaufen.
Das sind übrigens 4000, habe ich gerade gelesen.
Norwegen.
In Norwegen, ja. Die Frage ist ja jetzt, warum sind es so wenig Fahrzeuge?
Ja, weil sie gepennt haben beim Hochlauf der Produktion.
Das glaube ich nicht.
Sondern?
Um halt ihre Bilanz auszugleichen.
CO2.
Ja.
Mhm.
Weniger Fahrzeuge, um die Bilanz auszugleichen?
Nee, das Nötigste.
Du musst ja eine gewisse Anzahl an Elektroautos produzieren, damit du die Bilanz an Verbrennern sozusagen auf ein Level bringst. Und das machen die halt damit, aber halt nicht mehr als nötig.
Nötig, genau. Ja. Also mir schleicht sich da immer so dieser EV One Touch rein, den ja Chevrolet ja schon mal geschoben hat. Was war das, 70er Jahre? In den 70er Jahre war das, ne? Oder 80er?
In den 90ern
war das. In den 90ern war das, oh, da.
Wollte schon sagen, völlig was, 70er Jahre, was?
Ja, E-Autos gibt es ja schon deutlich länger als die Verbrenner, deswegen. Die Fahrzeuge waren ja auch ausschließlich geleast und Chevy hat sich natürlich dann das Recht vorbehalten, die Fahrzeuge zurückzunehmen, egal wie toll die waren, und die halt einfach Platz zu machen, in der Wüste zu vergraben, ja, zu verschrotten.
Das war ein echtes Drama. Da gibt es zwei Filme darüber. Mhm. Kann man nur empfehlen. Kann man vielleicht mal in die Shownotes packen, die Dinger.
Wie war das? Mit Who Killed the Electric Car?
Die schicke ich dir.
War das? Who Killed the Electric Car?
Ja, ja, genau.
Genau, der Film.
Und mir schleicht sich hier ein ähnliches Gefühl auf. Ich sag mal, jetzt kommt der Wagen zumindest schon mal aus Amiland raus und nach Europa. Da passiert auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. So, aber jetzt sind der wir wieder beim Preis.
Gebaut, oder?
Ja.
Genau.
Derzeit schon. Jetzt sind wir wieder beim Preis. Der Wagen sollte kosten 39.000.
Wann?
39.000 und was haben wir für einen Preis? 39.700?
680.
Kostet er jetzt in der Basis, meinst du? Oder sollte ursprünglich mal?
Nein, nee, kostet er jetzt,
genau, in der Basis.
In der, nein, kostet er jetzt in der First Edition.
Ja.
Hm, nein.
Nee, die First Edition kostet 44.
Genau. Die, ohne Incentives.
Ah ja, okay. Das hast du nicht gesagt.
Ja, ich gehe von dem Preis aus, den der Hersteller verlangt, sage ich mal. So, was dann jetzt noch der Start dazu gibt oder wie sie es dann nachher noch promoten, der Listenpreis sind 39.000, fast 40.000 Euro. Und darum ging eigentlich unsere Diskussion los, weil meine Idee bei der ganzen Thematik ist, es ist eigentlich nur eine etwas aufgeplusterte Zoe. Leistungstechnisch ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der Wagen ist ein Kleinwagen und wer gibt 40.000 Euro für so eine Kiste aus? Mhm.
Naja, du gibst ja keine 40.000 für diese Kiste aus, denn für dich als Endkunden zählt genau das, was du bezahlst und nicht das, was der Listenpreis ist. Wenn jetzt da 4.000 runtergehen, gehen da 4.000 runter, dann ist das mein Preis. Mhm. Und dann nicht der andere Preis ist mein Preis.
Gut.
Das juckt mich mal gar nicht. Und das für meinen Geschmack, das, worum es sich dreht, ist, du vergleichst es natürlich mit was jetzt?
Dass das ich vergleiche den Wagen. Ich vergleiche den Wagen mit einer Zoe. Der Größe wegen, der Fahrzeugklasse wegen, nicht unbedingt der Leistung wegen, weil es sind beides E-Autos. Wir wissen, dass die Zoe halt nicht so schnell fährt, nicht so stark beschleunigt und lange nicht so weit kommt,
genau,
dank der Batterie.
Genau.
Jetzt könnte man natürlich, ich glaube, das war Markus seine Intention, den Wagen mit, ich sag mal, in Richtung Tesla vergleichen, weil er halt mit 60 Kilowattstunden deutlich weiter kommt. Oder von, sprich,
ja. Ich hab's eigentlich mit dem Ioniq verglichen.
Ja.
Weil der ein bisschen größer ist doch als eine Zoe, also der Ampera. Und ich finde den Vergleich zwischen Ampera E und Zoe schon wie so Äpfel mit Birnen verglichen.
Ja. Äpfel mit Pferden.
Die Zoe ist von den Zahlen her vielleicht ähnlich lang oder so. Aber was man so gesehen hat in den Videos, ist der Ampera E doch deutlich komfortabler im Innenraum. Also breiter. Der ist ähnlich breit wie mein.
Ja, die Verarbeitungsqualität ist einfach ein anderes Level.
Mhm.
Und ja, und nicht nur das, ich meine, es ist halt, was du schon gesagt hast, das Ding hat, um das kurz zusammenzufassen, 150 kW, also 204 PS.
Das ist richtig viel.
360 Newtonmeter und eben diesen 60 Kilowattstunden Akku.
Ja.
Mhm. Und der ist einfach, den musst du deutlich abgrenzen von einer Zoe, weil es ist kein vergleichbares
Auto. Ich finde, man kann es ganz gut mit dem i3 vergleichen.
Ich finde es, also diese Vergleicherei, die braucht man. Du als Mensch brauchst irgendwie einen Referenzpunkt, woran du misst, ob du jetzt was gut oder schlecht findest. Das ist total okay.
Ja.
Das Problem ist halt nur, wir haben im Verbrenneruniversum, ich nehme jetzt mal BMW, ein 1er BMW, ein 2er BMW, ein 3er, ein 4er, ein 5er, ein 6er, ein 7er und dann habe ich noch irgend so ein paar Exoten außenrum. Die gibt es dann noch mit X und mit M und was weiß ich was. Ja, da kann ich jedes Auto mit jedem anderen Hersteller irgendwie vergleichen, weil es eine riesen Palette gibt. Bei den E-Autos habe ich einen Leaf, der ist komplett anders als ein Ioniq, der ist komplett anders als eine Zoe, der ist komplett anders als die Tesla Model S, ist komplett anders als was weiß ich was für eine Ampera E zum Beispiel. Ja? Das ist nämlich das Problem, das wir irgendwie immer haben. Wir vergleichen immer ausnahmslos Äpfel mit Birnen, wenn wir E-Autos untereinander vergleichen.
Mhm.
Die haben alle miteinander nichts zu tun, außer dass sie vielleicht zufällig gleich groß sind. Oder
gleich teuer.
Oder gleich
überteuert.
Ja, was heißt gleich überteuert? Das finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. E-Autos sind teuer.
Ja.
Das steht nicht nur in der Bild, sondern auch in anderen Medien, weil das stimmt.
Ja.
Ja, das ist absolut richtig. Die Frage ist halt nur, warum sind E-Autos teuer? Das liegt einfach daran, dass, nochmal Beispiel BMW, keine Ahnung, 200.000 Dreier im Jahr vom Band fallen lässt und 1.536 i3.
Mhm.
Deswegen ist es einfach scheiße teuer. Denn das ist eben genau das Ding. Für den Endkunden sieht das aus wie E-Auto teuer, Verbrennungsauto billig. ich habe nicht viel Geld, kaufe ich kein E-Auto. Das ist, damit ist dann die Diskussion eigentlich schon zu Ende. Mhm. Aber das kommt eben daher, dass das Auto ist teuer, weil ich nicht viele davon machen kann.
Also aus meiner Sicht, ich würde mir vom Preis her, also ich gehe in Richtung Model 3. Der Model 3 wird nicht billig sein, das weiß ich jetzt schon. So, aber der Ampera E, der bewegt sich ja in der Preiskategorie eines Basis Model 3. So, und
ja, aber das ist ja immer ohne Gewähr jetzt, ne? Das
ja, ist ja natürlich.
Du weißt es nicht.
Nee, also.
Also wir wissen es nicht, alle.
So, die Frage ist halt, weil wir bei den Fahrzeugklassen sind, ich würde zum Beispiel für einen Ampera E niemals 40.000 Euro ausgeben, weil es kein 40.000 Euro Auto ist. Egal, ob er jetzt eine 60 Kilowattstunden Batterie hat oder 200 PS. Es ist kein Kleinwagen. Es ist ein Kleinwagen, es ist keine Kleinwagen-Preiskategorie. Der Ioniq zum Beispiel liegt vom Preis her in der Kompaktklasse.
Vom Preis her oder vom Auto?
Und von der Größe her. Also da passt, ich sag mal, das Gefüge, auch wenn die Batterie, ich sag mal, zu klein ist, für ein Fahrzeug in der Preisklasse. Ja, also dafür kriegst du ja dann den Ampera E mit 60 Kilowattstunden. So. Guckst du dir jetzt einen Leaf an, guckst du dir einen E-Golf an, das sind alles Kompaktfahrzeuge, fahren in der gleichen Klasse, kosten allerdings dann halt wieder auch gleich viel. 35.000 aufwärts. So, und da passt aus meiner Sicht der Ampera E nicht rein, preislich gesehen.
Ich finde schon, erstens ist es jetzt die First Edition, die natürlich limitiert ist und in meinen Augen ähnlich wie die Tesla, wie nennt man das bei Tesla? Signature Edition, einfach ein bisschen überteuert. Wir werden sehen, ob der später nicht doch günstiger zu haben sein wird. Und wenn ich den mit dem Ioniq, das ist so das einzige Auto, das ich so finden kann, was mit dem vergleichbar ist, vielleicht der Leaf noch, da weiß ich
jetzt nicht. Ich finde tatsächlich, der E3 ist sehr gut vergleichbar, weil du hast auch vom Design her, das hat ein Kollege von mir gesagt, du hast dieses spitz zulaufende Fenster nach hinten. Und wenn du verschiedene Details am Ampera E vergleichst mit dem i3, kann man es doch. Also sieht es fast ähnlich aus wie ein Klon, muss man sagen. Wenn man die beide mal daneben stellt. Und auch was den, natürlich nicht die Batterie, und aber auch was den Preis angeht, sind die in der fast gleichen Liga. Du kannst halt den i3 bis 50.000 Euro nach oben konfigurieren mit irgendwelchen Extras.
Rüber sogar.
Ja. Mhm. Aber so an sich, was den Platz angeht, wahrscheinlich nicht ganz hinten auf der Rückbank. Der soll schon ziemlich gut sein beim Ampera.
Ja, dann glaube ich auch, ist deutlich geräumiger als ein E3.
Aber
ja.
So an sich?
Muss er. Schon von den Karosseriemaßen her muss er es sein.
Jetzt nur mal hypothetisch gesehen, weil der Preis viel zu hoch scheint. Wenn du den Ampera nimmst und denk dir mal nur den Ioniq-Akku rein. Mhm. Wie viel soll der denn dann kosten dürfen? 38.000 wie der Ioniq oder mehr oder? Also ich finde die schon vergleichbar, aber halt der Aufpreis vom Akku ist halt schon, sag ich mal, 4.000 Euro, um mal das halt so einen Wert.
Ja.
4.000 Euro, und da bin ich bei 42 und die restlichen 2.000 sind geschenkt. So. Also ich finde den nicht so wahnsinnig überteuert.
Im Vergleich zu den anderen E-Autos. Also ja, wie gesagt, genau. Ich hänge nach wie vor, die Technik ist beeindruckend, aber ich hänge nach wie vor von der Größe her einfach da, dürfte ein Ampera E bei mir nicht mehr als 30.000 Euro kosten.
Wenn man das Ganze vergleicht mit dem Verbrenner, ja.
Das aber die anderen auch nicht. Also die Zoe nicht, der Leaf nicht, der Ioniq nicht.
Erst recht
nicht. Alle so in der Gegend.
Die Zoe an der Stelle erst recht nicht, klar. Grillen zirpen.
Also ja, ich war auch so eher Marcells Meinung ganz am Anfang, aber ich muss dem Markus schon recht geben, weil eben, wenn du jetzt ein i3 vergleichst, der kostet einfach mal gleich viel. In der vergleichbaren Ausstattung wahrscheinlich.
Und die Zoe kostet ja auch. Wie viel kostet die Zoe in der Bose Edition?
In der Bose Edition ist sie bei 37.
Ja, klar. Ja.
Und das
ist eigentlich gar nicht Preis.
Und das
ist halt wieder dieses Elektroautos sind niemals, überteuert.
Genau, würde ich niemals.
Sollten machen. Aber dann in dem Fall beim Ampera halt 30.000 kosten. Ist aber nicht so.
Ja, das ist. Dabei darf man eben nicht vergessen, wo wir sind oder wann wir sind.
Ja.
Um es mal mit Doc Brown zu sagen, wir sind hier 2017.
Wir sind nämlich eigentlich am Anfang.
Nicht 2030, 2035. Wenn da einer kommt und stellt mir so ein Auto vor, in 10 Jahren mit dieser Leistung und diesem Preis.
Wird nicht passieren.
Ja, Totgeburt.
Ja.
Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach gegeben, dass die Autos gewissen Aufpreis kosten. Mhm. Und das Teil hat einen 60 Kilowattstunden Akku. Ja. Und für das, was da an Motorleistung, an Reichweite, an Drehmoment drin steckt, ja, die Größe ist, es ist ein kleines, relativ kleines Auto, mhm, für einen relativ hohen Preis. Aber das ist jetzt, dein Lieblingsvergleich ist oft so Clio, mhm, irgendwie. Mhm. Wenn ich jetzt einen basisausgestatteten Clio habe, da ist nicht viel drin und nicht viel dran. Der hat einen armseligen Motor. Mhm. Der kostet mich, keine Ahnung, zwei Elektroeier. Wenn ich jetzt aber den Clio RS mit allem Pipapo, Sitzheizung, Leder, keine Ahnung, Doppelkupplungsgetriebe, fetten Reifen und, mhm, allem Scheiß habe, dann kostet der mich halt 15 Elektroeier.
Ja.
Ja. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn ich jetzt eine Zoe und ein Ampera E nebeneinander stelle, sieht das erstmal aus wie, okay, das sind Geschwisterfahrzeuge von verschiedenen Marken. Mhm. Die kann man vergleichen. Mhm. Dann musst du aber eben genau das Innere betrachten. Was ist da für ein Motor drin? Was ist da für ein Akku drin? Was, mhm, ist da für Ausstattung drin? Und dann kommt der Markus, kosten die, wenn du das arithmetische Mittel quasi daraus ermittelst, dasselbe.
Ja.
So gesehen ist das Auto selbst im Vergleich nicht zu teuer.
Es ist halt im Moment das einzige Auto, außer Tesla, die aber wesentlich teurer sind, mit so einem großen Akku. Das,
genau,
darf man halt nicht vergessen. Und
das ist das Alleinstellungsmerkmal.
Ja.
Ja. Weil nur der große Akku kann Opel dazu veranlassen, beziehungsweise Chevy dazu veranlassen, den Wagen so teuer zu machen. Die haben damit ein Alleinstellungsmerkmal. Und der Wagen fährt so weit wie ein Tesla,
ja,
kostet aber nicht so viel.
Kostet 20.000 weniger.
Wie viel kostet
30.000
der Elektro-Golf in der Vollausstattung?
38.
Auch in der Vollausstattung?
38. Nee, Basis.
Ja.
Guck mal, ist wobei die auch schon relativ Vollausstattung ist, ja.
Der ist schon gut aus.
Ja, lass den Ampere mal mit dem Golf vergleichen.
Ja.
Finde ich, sind doch, ja, ähnliche Größen, ja, so.
Womit wir wieder bei der Kompaktklasse
wären. Da ist doch der Golf teurer als der Ampere.
Aber auch nicht ganz die Verarbeitung, weil, ja, da ist
der Akku ist nicht groß.
Ja, der Akku ist nicht groß.
Ja.
35 Kilowattstunden.
Was wir auf jeden Fall heute lernen, ist, dass diese klassische Einteilung in Kompakt und Kleinwagen und Kram und so weiter, wie wir sie irgendwie seit 100 Jahren benutzen, auch nicht mehr so ganz passt oft, habe, nee, ich das Gefühl.
Ja, eben.
Ne? Auch das wird irgendwie so ein bisschen aufgebrochen durch die E-Autos jetzt gerade, weil die passen nicht mehr so ganz auf die Kategorie, die wir klassischerweise eigentlich jetzt so haben. Ja? Das ist ein Kompaktauto, das ist ein Kleinauto und so weiter und so fort. Das ist nicht mehr das, was es mal war, finde ich.
Ja.
Wir sollten noch mal ganz kurz die Modelle kurz aufführen, wie viele Kilowattstunden die jeweils haben. Weil der Malik fragt gerade.
Die Modelle von was?
Ja, die es jetzt so auf dem Markt gibt. Also Zoe, die neueste Zoe, 40 Kilowattstunden.
Mhm.
Dann sind wir beim Ampera E bei 60.
Mhm.
Beim Ioniq und beim Golf und beim i3 sind wir so bei rund 30 ungefähr, plus minus.
Der Golf, der hat beim 35, Leaf auch, ne?
Ja. Golf hat 35, der Ioniq hat 28.
Netto, ja. Netto, brutto, musst du halt immer was abziehen.
Ja,
hat der Golf 35 netto? Nee. Oder? Ich glaube nicht.
Weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt.
So. Auf jeden Fall haben wir die 20er, die 30er, die 40er und, mhm, dann halt der Sprung auf 60.
Mhm. Genau, genau.
Und da wollte ich noch anknüpfen, weil du gesagt hast, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wodurch sie das Auto so teuer machen können. Das ist aber auch ein Merkmal, wodurch das Auto so teuer wird. Der Akku,
natürlich,
kommt da auch nicht für nichts. Ja? Der ist nicht das nur schwer, klar, der ist ja auch teuer.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so, dass es ist nicht ausschließlich so, dass GM sagt, ey, hier, geil, großer Akku, weit fahren und so weiter, jetzt kannst du mehr bezahlen dafür, sondern der Preis steigt ja, also der Herstellungspreis steigt ja dadurch auch.
Mhm.
Und das Gewicht, was hat er?
Der Zukaufpreis.
420 Kilo oder was wiegt der Akku, ne?
Mhm.
Ja.
Das schon, aber man spürt es wohl nicht.
Nee, spürt man, nee, nicht.
Und was ich auch schade finde, jetzt wo die Details langsam durchsickern, was er so haben wird, der Ampera E, ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr, als Opel zum ersten Mal den Ampera E vorgestellt hat, da haben die gesagt, naja, wir wollen nicht einen Bolt-Klon machen, sondern wir wollen den Ampera E schon zu unserem eigenen Auto machen.
Mhm.
Und das fehlt mir jetzt.
Fehlt dir? Ja. Fehlt mir ehrlich gesagt nicht. Nein? Ich könnte dir auch erklären, warum. Also aus meiner Sicht.
Ja, als Laie vor allem nicht, wenn du nicht weißt, woher der Wagen kommt.
Ja, genau. Erstmal, gut, die haben einen Zahlentrick erstmal wieder eingebaut, ne? Mhm. Weil der Bolt, der kommt mit Nefts 500 Kilometern. Opel hat eine eigene 520 Kilometer Angabe draus gemacht. Was ich aber jetzt bei den Ausstattungen toll finde, du kannst den Bolt in der Basisausstattung kaufen und der hat keinen DC-Lader drin. Du kannst den Opel Ampera E kaufen in der First Edition oder in der Basisvariante und der hat einen DC-Lader drin.
Mhm.
Der DC-Lader kostet beim Bolt knapp $800 auf Preis.
Ja, netto, brutto.
Netto.
Netto.
Also, genau.
Und den willst du halt auf jeden Fall haben bei 60 Kilowattstunden.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Aber für die, die sich jetzt nicht so auskennen, ganz einfache Faustregel, kleiner Akku kurz laden, großer Akku lange laden.
Genau.
Selbst wenn du schnell lädst, braucht halt der Akku mehr Zeit.
150 Kilometer pro
Stunde.
Oh, schau mal, da gibt es nämlich auf der Website vom Ampera.de hübsche Bildchen und Kram, die will ich jetzt mal eben hier kurz raussuchen. Wo ist denn das? Wo habe ich denn das? Ach hier, Opel Ampera.de Website. Ich habe sogar davor geschrieben, weil ich es am Link nicht erkenne. Gebe ich mal hier in den Chat, kann man mit durchklicken.
Also wir haben jetzt diese beiden Fahrzyklen, aber in der Realität kommt der Ampera.de, sagen wir mal, bis zu 400 Kilometer weit.
Also die beiden Fahrzyklen ist einmal NEFZ 520 Kilometer und einmal der
WLTP.
WLTP.
Das sind 380,
Wie heißt der? Worldwide Light Vehicle Test Cycle heißt er, glaube ich. Da sind es was? 380.
Das ist quasi der neue NEFZ.
Ja.
Kommt natürlich der,
der neue FZ mit weniger Scheiße halt, ne?
Ja.
Genau. Ansonsten, wo wir gerade so schön bei Zahlen sind, achso, das habe ich schon mal gesagt, ja, 150 Kilowatt Leistung, 360 Newtonmeter Drehmoment. NEFZ-Verbrauch, auch nicht ganz uninteressant, 14,5 Kilowattstunden. Die wirst du wahrscheinlich auch nie erreichen im echten Leben. Oder
14,5, das finde ich relativ real eigentlich.
Also ja, ich habe mir jetzt ein paar Videos
vor der Sendung mal angeschaut
und das scheint schon zu funktionieren.
Ja. Also die normalen Werte, die man da eigentlich erwartet, sind so eher so zwischen 12 und 11 als NEFZ-Verbräuche. Ich habe auch das Video, dieses Überführungsvideo von Björn Hyland gesehen, das war aber ein Chevy Bolt, den sie da gefahren haben.
Also das Gleiche.
Ja, ja, klar, aber da sieht man halt auch, die haben den Wagen ja mit 380 Kilometern effektiv auf der Straße, 400.
Ja, das ist ja eben das. Die 480, sind knapp an 500 rangekommen, aber halt bei sparsamer Fahrweise.
Genau. Die sind 480 Kilometer gefahren und haben noch 20 oder 30 Kilometer Rest drin gehabt. Und damit ist der Wagen, ich sag mal, im Pendelbetrieb sicherlich so zu bewegen.
Der Durchschnitt war so bei 12, 13. 12,
genau.
Ja.
Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, der Unterschied zwischen dem Bolt und dem Ampera.E oder das, was Opel jetzt aus dem Bolt gemacht hat, ist, sie haben die Basisversion anders zusammengepackt und haben den NEFZ-Wert ein bisschen schöner gerechnet. Ja. Und das ist die Ingenieursleistung von Opel.
Das ist doch hervorragend.
Ja. Minimaler Aufwand. Mehr die Marketingleistung.
Ja. Minimaler Aufwand, maximale Leistung. Also maximaler Gag. Ja, also
nix eigentlich.
Ja, nix eigentlich.
Ja, es ist halt tatsächlich, wie du gesagt hast, Opel hat gesagt, wir wollen eigentlich keinen Bolt-Klon daraus machen, aber es ist einfach,
es
ist der Bolt mit einem Opel-Logo.
Ja.
Ich habe mir damals halt gewünscht, für einen europäischen Markt wenigstens von mir aus optionalen Dreiphasenlader. So, das wäre das Mindeste gewesen, was ich eigentlich erwartet hätte.
Ja, aber das können ja auch andere Autohersteller nicht liefern.
Das stimmt.
Selbst Dreiphasenlader, Dreiphasenlader, den kriegst du ja selbst bei anderen nicht. Oder ob das BMW ist oder VW ist.
BMW der i3 kann es.
Bei BMW war oder bei VW ist.
Oder bei
das haben sie immer noch nicht, Ioniq. Haben sie immer noch nicht verstanden, dass man das eigentlich will. Das will mir auch überhaupt nicht.
Gut, aber die anderen haben nicht vollmundig angekündigt, irgendwas Besseres daraus machen zu wollen. Aber das ist das, was ich halt vermisse. Die haben irgendwie was versprochen, so, wir machen was anderes oder besser.
Ja, das sollte ja der Model 3 Killer werden, sozusagen. So
und das ist es halt jetzt exakt nicht.
Also ich finde dabei, man muss auch halt immer den Markt betrachten. Ich sag mal, wir haben hier in Europa ein Drehstromnetz und Fahrzeuge, die für Europa konzipiert werden, sollten einen Mehrphasenlader haben. Also drei am besten. Golf hat es ja jetzt mit dem Zweier so halb gemacht.
Quatsch.
Und dass ein Ioniq oder dass Koreaner oder Chinesen oder Japaner hier rüberkommen mit einem Einphasenlader, hat wahrscheinlich was mit den Anpassungsproblemen zu tun für diesen Markt. Wir sind zu unwichtig als Markt.
Genau, also Anpassungsprobleme würde ich jetzt sagen, Ignoranz einfach.
Ja, genau.
Kann man vernachlässigen.
Aber das ist das, was der Markus auch gerade sagt. Opel als deutsche Marke hätte an der Stelle, ich sag mal, wirklich diesen Mehrwert bringen können.
Das hätten sie machen können.
Ne? So, weil selbst die DC-Ladung ist ja mit, ich glaube, der soll auch 80 Kilowatt schaffen. Wenn du die Ladesäule hast, mit 50 Kilowatt kommst du hier auch nicht weit bei diesem riesen Akku.
Ach so, ich wusste jetzt gerade nicht, worauf du hinaus willst. Das stimmt natürlich. Aber das sind ja auch alles Sachen, die sich weiterentwickeln. Wir sind immer noch 2017.
Ja. Also was sie im Endeffekt gemacht haben aus meiner Sicht, die haben halt, wie Markus auch schon gesagt hat, NEFZ hochgezogen, Ausstattung so angepasst, dass halt ein DC-Lader drin ist. Aber das sieht man dann halt auch im Preis. Der kostet halt 39.000 Euro. Wenn du den halt in der First Edition nimmst, 44.000. Da geht dann halt noch die Förderung weg.
Das ist 39.
Und das ist dann halt aus meiner Sicht für einen Kleinwagen zu teuer. Deutlich zu teuer.
Können wir mal kurz drauf eingehen, was der Wagen so an sich kann oder wie er verbaut ist. Also was ich in den Videos gesehen habe vom Bolt, ist es halt sehr viel Plastik verbaut. Mhm. Auch in der Premium-Variante. Mhm. Hast du halt schon mal. Also natürlich auch verschiedenfarbiges Plastik, aber es ist halt nun mal Hartplastik. Dann so.
Zoe-like.
Ja.
Also besseres Plastik als bei der Zoe, aber Plastik.
Ja, die Zoe hat es mittlerweile an den Türen zumindest ein bisschen Stoff. Mhm. Der halt da scheinbar nicht. Dann hast du irgendwie vielleicht Kunstleder oder normale Ledersitze. Auf allen Sitzen in der Premium-Ausstattung Sitzheizung. Mhm. Auch mit Knöpfen hinten sogar. Mhm. Und beheiztes Lenkrad. Mhm. Und dann hast du eben noch diesen großen Touchscreen in der Mitte. Also 10 Zoll. Das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig.
Mhm. Stimmt. Ja, mit einer hässlichen Oberfläche. So.
Ja, das stimmt.
Quietschebunt.
Aber, wie heißt das? Apple CarPlay und Android Auto fähig. Ja. Was ich schon mal gut finde an jedes Auto. Das
aber irgendwie versteckt in lauter Submenüs. Also es dauert irgendwie extrem lang, bis du es mal verbunden hast.
Ja, aber musst du nur einmal machen, oder? Und dann geht's automatisch?
Ja, scheinbar nicht. Also zumindest bei den Tests. Na, egal.
Okay, ja, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht mitreden, aber das würde ich mir zum Beispiel in der Zoe auch wünschen, diesen Quitsch-Quatsch da nicht immer drücken zu müssen, sondern einfach die Sache.
Ja gut, in der Zoe hast du gar keinen CarPlay oder Android Auto.
Ja, ja, ich weiß, sage ich, leider. Würde ich mir ja da wünschen. Könnte man eigentlich per Software-Update auch mal machen. Aber ich mache ja nur einmal im Jahr Software-Update,
weil
es so umständlich
ist. Was mir jetzt persönlich noch aufgefallen ist, Opel hat ja so ein Konnektivitätspaket. Findet man jetzt auch in den normalen Modellen, ist in dem Ampera E auch drin, dieses Opel OnStar. Einerseits halt einen WLAN-Hotspot und auch diese Konnektivität in Richtung, wenn du einen Unfall baust zum Beispiel, dass automatisch eine Zentrale kontaktiert wird. Und ja.
Was mich wirklich gewundert hat bei dem System, es scheint so, als hättest du keine Navigation eingebaut. Mhm. Was irgendwie
in der Basis dann jetzt ist. Oder was?
Ja, irgendwie scheinbar gar nicht. Weil die Leute, die den schon fahren in den USA oder irgendwelche Tester, die mussten das entweder über Smartphone machen oder halt über die Straßenführung, über die Straßenschilder. Und das wundert mich halt dann schon wirklich.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich scrolle jetzt hier gerade die Ausstattungsliste durch. Ich sehe aber tatsächlich auch keinen Punkt, der Navigationssystem heißt.
Und das ist halt irgendwie schon so ein gewisser Dealbreaker. Weil du wünschst dir eigentlich schon, dass du jetzt in der Navigation mal deine Ladepunkte aufgelistet hast.
Ja.
Und eine Navigation gehört einfach dazu.
Ja, das.
Egal, ob du jetzt ein Smartphone hast oder nicht.
Das stimmt allerdings. Das wäre ja ein Riesenquatsch.
Also bei dem Fahrzeug brauchst du eben ein Smartphone, damit du es sozusagen komplett bedienen kannst.
Na, immerhin hast du ein Bose Soundsystem in der First Edition. Wer ist da? First Edition? Ja, genau. Mhm.
First Edition, genau. Das ist dann auch die komplette, ne? Da gibt es auch so diverse Assistenzpakete, beziehungsweise inkludierte Assistenten.
Ja, das fand ich auch lustig. Da war ja. Da steht auf der Website was von innovative Assistenzsysteme, weil ich muss das nochmal suchen, damit ich das nicht falsch hergebe. Da gibt es einen Punkt, der heißt Innovationen und die Innovationen beschränken sich auf Folgendes. Eine Rückfahrkamera. Oh. Das Innovative an der ist, glaube ich, der 130-Grad-Winkel, in dem man gucken kann. Also man kann sehr weit links, rechts gucken.
Beziehungsweise von oben drauf.
Ja, die hat ja dieses Feature, was auch der Leaf hat, ne?
Mhm. Diese 360
so Pseudo von oben runter Sicht irgendwie hat er ja auch. Und also sie werben halt mit dieser 130 Grad Umsicht hintenrum.
Rückfahrkamera, ja.
Was jetzt halt, hier auf dem Bild sieht man das ganz schön, wenn ich jetzt irgendwie geparkt habe und fahre rückwärts aus dieser Parklücke raus, dann kann ich halt sehr früh sehen, ob jetzt von links rechts jemand kommt. Das ist dieser Querverkehrswarner hieß beim Ioniq, ne? Da wo ich erst nicht wusste, was das ist. Das habe ich mir gemerkt, habe ich was gelernt. Und dann gibt es ganz innovative Kamera- und Radarbasierte Assistenzsysteme und zwar automatische Gefahrenbremsung und Spurassistent.
Der scheint wohl nur so schlecht als recht zu funktionieren.
Ja, und Ich suche die Innovation immer noch.
Ja.
Also was ist jetzt da so abgefahren drin?
Das weil heißt, das beim Ioniq, der hat das ja auch und da funktioniert es wirklich gut.
Ja, aber von 100 Autos bieten das 80.
Genau, und die machen da halt jetzt nicht wirklich so ein Marketing.
Ja, das ist Standard heutzutage.
Mhm. Genau, also ich sehe...
normal das, ausgestatteten ja. Auto.
Darauf wollte ich
vor allem in der Preisklasse.
Darauf wollte ich hinaus. Das ist halt so der dicke Innovationspunkt, der halt eigentlich so total wenig innovativ irgendwie ist. Ne?
Ja.
Naja, gut. Aber... was habe ich noch auf der Liste für...
Kofferraum ist auch recht groß, kann man sagen. Du kannst auch... also für den Wagen.
Also
dadurch, dass du auch wirklich ja. sehr gut eine sehr gute Beinfreiheit hast hinten, ist der Kofferraum auch ziemlich tief gut beladbar.
Also ich sehe das zweischneidig. Auf der einen Seite ist der Wagen wiederum, ich muss es mit der Zoe vergleichen.
Was?
8 Zentimeter länger.
Das haben wir doch besprochen, Marcel.
Muss ich trotzdem. 8 Zentimeter länger und die geben ja für den Kofferraum ein Volumen von 380 Litern an. Das wären ja sogar mehr, 30 Liter mehr als beim Ioniq. Der Ioniq liegt, glaube ich, bei 350. Die Zoe hat 338.
Musst du wissen, 300, du bist doch der Zahl.
Ja, 338 Liter. So, und im Endeffekt ist der Kofferraum eigentlich nicht deutlich größer, wenn man jetzt die Maße sich anschaut, sondern die machen den tief, indem sie halt diesen doppelten Boden drin haben und du kannst halt wirklich bis aufs Blech beladen und da zählen dann 380 Liter.
Bis auf Oberkante Akkumulator kannst du beladen.
Ich wette mit euch, bis zur Ladekante, da wo es diese Platte gibt, wird der Wagen nicht mehr als 300 Liter haben. Toll. Bei der ganzen Aktion ist natürlich geteilt umklappbare Sitze.
Ja.
Aber dass man das 2017 echt noch erwähnen muss, geteilt umklappbare Rücksitze.
Ja, ich vergleiche mit der Zoe.
Ja, ich weiß.
Zoe ist halt kein Benchmark.
Ich weiß, aber es gibt tatsächlich immer noch viele Autos, die das nicht haben. Das ist halt ein ganz klares, so ein WTF-Moment für mich. Was zum Teufel denke ich mir dabei, dass ich das nicht mache? Was kann das denn bitte kosten?
Auch schade wieder, der Motorraum quasi vorne wurde nicht für einen kleinen Kofferraum, Frunk benutzt, sondern halt komplett nur für den Lader. Und es ist halt wieder extrem viel Spielraum, wie beim Ioniq mit drin. Nur beim Ioniq hast du halt diesen Baukasten, wo du ja auch den Hybrid dann drüber fährst. Und der Ampera oder der Bolt ist halt ein neu entwickeltes Fahrzeug.
Da hätte man vorne den Platz besser nutzen können. Ja. Also zumindest auch ähnlich wie bei Tesla halt mit einer Schale.
Ja, bei Tesla packst du das Ganze halt schön weit runter auf den Boden.
Ja, ja, aber Moment, ich schaue mir gerade das Bild von diesem riesen Akku an.
Ja.
Ist das vorne oder hinten?
Das ist hinten.
Das ist hinten?
Ja.
Bist du sicher?
Ja.
Unter der Rücksitzbank ist dieser Aufbau da.
Der Aufbau ist unter der Rücksitzbank. Okay. Deswegen kann man da hinten den Kofferraum so schön nach unten tief gestalten dahinter.
Ja. Aber mal ohne Witz, ich meine, sie haben genutzt, was ging, oder?
Das stimmt.
Wenn ich mir das Akku-Pack angucke, das ist ja echt massiv.
Ja.
Ja. Auch wieder im Vergleich zur Zoe, die sind ähnlich groß.
Die was?
Die Akku-Packs.
Ja, aber die Zoe hat dann nur zwischen den Achsen, ne?
Das ist auch zwischen den Achsen.
Ja, und Ampera packt aber 60 Watt rein.
Richtig, genau.
Stunden rein.
Ja. Der Ampera E packt da deutlich mehr rein. Klar, er wird auch an der einen oder anderen Stelle, also hier hinten jetzt zum Beispiel, einen Ticken höher sein.
Ja, ein bisschen größer ist das Ding natürlich schon.
Aber das grobe Akkuvolumen, die unterscheiden sich nicht doll.
Ja, aber ich glaube, da muss man wirklich schauen, was einem wichtiger ist. Komfortablere Sitze, mehr Kopf- und Beinfreiheit oder ein paar Liter mehr oder weniger Kofferraum.
Ja.
Das sind persönliche Präferenzen.
Ja, aber wenn ich mir das anschaue, also wenn ich mir jetzt das Bild zum Beispiel von diesem Akku anschaue, der sich jetzt voluminös oder volumenmäßig nicht sehr unterscheidet vom 40 Kilowattstunden Zoe-Akku, da kann ich mich doch eigentlich nur auf die nächsten Jahre freuen.
Definitiv, ja.
Wenn ich mir anschaue, wie viel mehr Saft aus dem gleichen, aus einem gleich großen Akku kommen kann, wie krass sich das jetzt entwickelt, also wirklich in 2-3 Jahren muss da wirklich niemand mehr weinen, dass selbst in einem relativ kleinen Auto der Akku nicht leistungsfähig genug ist.
Ich Vor allem, das ist Stand jetzt, groß, heute. Wenn du da in 5 Jahren dann mal schaust, hast du wahrscheinlich mindestens das Doppelte.
Genau, also ich meine, davon ausgehend, dass sich das tatsächlich weiter so rasant entwickelt. Das wird alles an seine Grenzen stoßen, wie alles irgendwann an seine Grenze stößt. Da hat dann am Ende doch die Physik irgendwie auch die Finger im Spiel.
Wobei man das ja schon bei der Festplatte gesagt hat. 1980.
Ja, das, wie gesagt, davon ausgehend, dass es sich weiter so entwickelt. Ich bin da gerne naiv und optimistisch und erwarte, dass das so weitergeht, aber ich glaube, ich werde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, indem ich sage, irgendwann hat es ein Ende. Das ist immer so.
Aber irgendwann wird es wahrscheinlich auch ausreichen.
Genau. Und ich glaube, es wird schon sehr bald ausreichen, weil eben die Schritte momentan so groß sind, dass man tatsächlich erwarten darf, dass in 2 bis 4 Jahren dieser Moment gekommen ist, wo alle sagen, ja, kann jetzt echt auf meinen Verbrenner scheißen, die Akkus haben Leistung.
Ja, das ist ja auch das, was Opel sagt oder was GM sagt, dass die Reichweite halt jetzt mal ausreicht. Mhm. Erstmal.
Ja, also prinzipiell ja. Jetzt muss halt bloß noch das Ladenetz mit der entsprechenden genau. Geschwindigkeit dazukommen und dann braucht man sich darüber nicht mehr unterhalten, ob es jetzt 380 Kilometer oder 420 oder 480 weit kommst.
Na, guckst du an.
Ich sehe das ja jetzt schon mit meiner neuen Zoe.
Ich wollte
gerade sagen, vor 2 Jahren bin ich eingestiegen in meine 21 Kilowattstunden Zoe. Zum ersten Mal, als ich die gekauft habe, und habe gedacht, okay, 21 Kilowattstunden ist irgendwie schon so gut wie State of the Art. Mhm. Das war vor 2 Jahren, jetzt sind es 60.
Ja.
Und jetzt kommst du mit deinen 40 dazwischen, die halt auch, wo wir auch gesagt haben, das Auto ist jetzt 3 Jahre alt, dieses Modell ist jetzt 3 Jahre alt und der Akku hat auf demselben Volumen doppelt so viel Kapazität.
Mhm. Und da kann ich dir sagen, nach einer Woche fahren, du machst dir halt einfach null Gedanken mehr. Also solange du mal über 200 Kilometer kommst, Reichweite, und da ist er mit der Zoe schon deutlich drüber, ist es halt echt kein Ding mehr.
Und das ist nach deiner Fahrweise.
Ja, also, du fährst entweder sportlich oder halt sehr, sehr sparsam. Dazwischen gibt's halt nichts.
Genau, bist du mir der so binäre Typ, ne? An oder aus?
Ja, wie Marcel.
Genau.
Ja, bei mir ist meist aus.
Ja, das aber es ist auch wirklich
ohne
so. Also.
Die Linie zu verziehen.
Ja.
Es ist sehr entspannt, über 200 Kilometer Reichweite zu haben. Mhm. Und das hast du mit einem Ampera eh dann auf jeden Fall. Nämlich doppelt so viel.
Ja.
Fast.
Sind wir mit dem Ampera dann eigentlich so weit durch oder gibt's dazu noch was zu sagen? Fazit.
Ja, am besten fährt man das Auto einfach mal Probe, oder?
Ja.
Nur wo?
Na, München, Autohaus Häusler. Das habe ich schon rausbekommen. Mhm. Wer das Auto hat, also hier bei uns in der Umgebung hat der Opel Häusler in München und ein Autohaus, das ich vergessen habe, irgendwas mit S in Augsburg. Das sind die einzigen in unserer Reichweite. Mhm. Und die sollen mal kommen.
Das heißt, die haben dann auch einen Opel Ampera E Kommissionsagenten.
Ja, genau.
Ja, so wie
das wollten wohl viele Agent. Tatsächlich haben. Also ich habe einen privaten Kontakt bei Opel, der gesagt hat, also viele haben sich darum bemüht. Es sind aber eben, wie wir ja wissen, nur 40 deutschlandweit. Mhm. War das so? 40? Ja,
40, 41.
Mhm. Ja, irgendwie sowas. Und klar fallen die meisten dann hinten runter.
Ja, für jeden Händler ein Auto.
Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ich gehe fest davon aus, dass wir den mal fahren. Wenn nicht wir, wer dann?
Ja, hoffentlich bald.
Ja, eben hier Autobild, Automotorsport, die haben ja alle schon, da können wir ja jetzt.
Oder Elektroautomobil.
Ja, genau. Ja, das ist halt, weißt du, lustigerweise selbst 2017 noch, wir haben ein Printmagazin, da steht dann immer alle Tür und Tor offen, ne? Das ist ja halt schon interessant.
Wenn du sagst, du hast einen Podcast,
ja, hast einen Podcast, nicht. Dann sagen tatsächlich immer noch, jeder Dritte sagt immer noch in ein was.
Was ist das? Radio?
Ja. Wo kann ich das angucken? UKW. Fragen mich viele. Wir machen einen Elektroauto-Podcast. Oh, cool, wo kann ich das angucken? Ist das auf YouTube? Nein. Ist nicht auf YouTube.
Markus, bei dir, Fazit zum Ampera. Den musst du auch erstmal fahren? Oder?
Ampera E.
Ampera E, sorry.
Ja, ich denke wirklich, dass man viel mehr erst sagen können wird, wenn man den gefahren hat. So, dass diese Zahlenspielereien mit gleiche Größe, gleiche Länge, gleiche Breite, Tankinhalt und Kofferrauminhalt, wollte ich sagen, das liegt mir nicht. Ich muss mich wirklich in ein Auto setzen und dann kann ich sagen, das ist komfortabler oder weniger komfortabel als ein ähnlich großes Auto in der und der Preisklasse.
Ja.
Trotzdem, es ist das einzige Auto, das, glaube ich, muss man schon festhalten, mit der Reichweite aktuell, was nicht Tesla heißt.
Ja.
Und jetzt verfügbar ist.
Und jetzt verfügbar wird, wann der dann wirklich zu uns dann kaufbar
kommt. Das Model 3 ist ja noch gar nicht. Ja, also das kommt ja erst noch. Ja. So fair, glaube ich, muss man sein. Wenn das Model 3 dann da ist, dann kann man nochmal neu verhandeln.
Also was halt toll ist, die Ausschlusskriterien, die ich bei dir ja eigentlich immer gesehen habe, war ja dein Anschluss in der Tiefgarage, der Parkslot und die Größe des Fahrzeugs.
Korrekt. Ja, ich hab drei Kriterien an Elektroauto. Also im Moment fahre ich ja, für die Hörer, die damalige Folge nicht gehört haben, ich fahre immer noch meinen Prius Vollhybriden.
Wie alt ist der jetzt?
1988.
Der 2006 ist er gebaut worden, dann ist er jetzt
11 Jahre.
Wird jetzt 11.
Ja, und hat jetzt 230, also dieses Jahr knacke ich die 240, knapp 1000 Kilometer auf jeden Fall.
Das ist schon... Ja,
der muss noch ein bisschen durchhalten. Also bis ich Elektroauto fahren kann oder darf oder möchte, muss auf jeden Fall die Problematik in meiner Tiefgarage gelöst sein. Das heißt, auf meinem Duplex-Parker muss eine Ladesäule stehen in einem Mehrfamilienhaus. Das ist ein bisschen kniffliger, als ich mir
Worst
gedacht habe.
Worst-Case-Szenario.
Ja, das ist tatsächlich knifflig. Da können wir gerne mal dann gesondert drüber reden, was da so knifflig ist. Die Hausverwaltung hat mir sofort grünes Licht gegeben, aber es sind technisch ein paar Schwierigkeiten
aber
zu lösen.
Aber das ist ja schon mal gut. Ich habe einige Leute in meinem Umfeld, die genau eben daran scheitern.
Daran scheitern.
Die wollen das, aber Hausverwaltung sagt, nee, kannst vergessen.
Ich glaube, dass die Hausverwaltung bei mir sich noch keine großen Gedanken gemacht hat und einfach gesagt hat, mach nur, ist ja nur eine Steckdose. Mhm. Vor zwei Wochen war mein Elektriker da, der hat sich das angeschaut. Und der hat mir dann die Grenzen aufgezeigt, die das Haus hat. Und,
die sind beachtlich.
Die sind tatsächlich, also so einfach ist es nicht. Und wenn dann nur ein paar mehr in meinem Haus, das hat 27 Parteien, 40 Stellplätze, wenn nur ein paar mehr auch wollen, dann wird es schon schwierig und teuer. Mhm. Und das war ein Punkt. Und der andere Punkt war, ich möchte 300 Kilometer Reichweite haben. Das hätte der. Auf der Autobahn, gut, bei 120, denke ich, wird er schaffen. Mhm. Das reicht mir. Und ich wollte Platz haben im Auto. Das heißt, ich habe einen Sohn und eine Freundin, die müssen alle ins Auto rein, bequem rein. Und ich möchte noch das Schlagzeug ins Auto packen können, gleichzeitig.
Mit Freund und Sohn, genau.
Ja. Dass du ein E-Schlagzeug hast, das kann man da sehr kompakt zusammenpacken.
Ja, aber doch nicht so kompakt, wie ich dachte. Es ist tatsächlich ganz, nimmt ganz schön viel Platz weg. Also in die Zoe wirst du es wahrscheinlich nicht reinkriegen, wenn hinten noch jemand sitzt.
Hm. Keine Chance. Beim Ampera E kannst du es zumindest teilen, die Rückbank.
Ja. Ich sag mal, Dachgepäckträger.
Also ja, der Ampera ist interessant, aber zu teuer.
Ja. Mhm.
Also er ist, obwohl er das einzige Auto in der Größe mit der Reichweite ist, mir ist er zu teuer.
Ja.
Die sollen übrigens Ende Juni bei den Ampera E-Kommissionsagenten für Probefahrten zur Verfügung stehen.
Mhm. Ja. Like den i3 Agents von BMW, ne?
Genau.
Ah, den E-Agents oder I-Agents, ne? Die sind ja nicht keine i3-Agents.
Agenten.
Die sind ja, genau. Sind ja I-Agenten. Also I mit Punkt Agenten.
Ja.
Also zeitgleich mit dem hoffentlich Model 3 Event fast.
Ich bin mal gespannt.
Was es dann kostet, bin ich gespannt.
Was es dann kostet. Ne? Das Model 3 jetzt oder der Ampera?
Ne, der Ampera, das wissen wir ja jetzt.
Genau.
Wenn die First Edition durch ist, wenn er dann wirklich am Markt, an den Markt kommt, dann also wird es interessant.
2018, wenn auch das Model 3 da ist und der Ampera eh da ist, dann ich ja eigentlich eher schon auf den Ioniq mit dem größeren Akku.
Mit dem größeren Akku, genau.
Ja. Das, denke ich, wird weil für mich das Interessantere.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil der passt von dem Platz, von der Größe her, so wie du eigentlich den, ist es ein Pieps?
Ja,
es ist ein Pieps-Pendant.
Prius, ja, Limousine.
Wenn die First Edition durch ist. Ich meine, hier steht es doch.
Ampera Basis.
Modell 39.330.
Ja. Mhm. Also 35 mit Umweltprämie.
Mhm. Genau. Um das auch nochmal gesagt zu haben. Jetzt so der Endverbraucherpreis mit Nachlässen 35.000.
So.
So.
Aus meiner Sicht sind wir fast durch.
Was fehlt noch?
Wir haben noch einen Mail Case.
Was haben wir?
Einen E-Mail-Case.
Ach so, siehst du, ich habe noch gesagt, ich vergesse das, wenn ich das nicht da reinschreibe.
Ich nicht, das habe ich auch gesagt.
Na dann erzähl mal.
Nee, das war deine E-Mail.
Das war meine E-Mail, die ging an uns.
Ja, eBay-Kleinanzeigen. Ich wusste gar nicht, dass über eBay-Kleinanzeigen jetzt Tesla-Fahrzeuge verkauft werden.
What? Ja, doch. Pass auf, ich fasse mal kurz zusammen. Benjamin schrieb... Also mir, aber...
Erstmal herzliche Grüße an unseren treuen Zuhörer.
Ja, hallo Benjamin. Vielen Dank für deine Nachricht. Ich möchte die gerne hier verlesen, weil die hat mich wirklich amüsiert, als ich die gelesen habe. Der Benjamin hat die geschrieben, Freitag, Nacht, 0:08. Da habe ich natürlich als alter Mann mich bereits ins Bett gelegt und geschlafen. Ich habe die dann morgens gelesen, was man halt so macht. Man steht auf, macht erstmal das Handy an und guckt, was so passiert ist. Ne?
Weil der Akku voll ist.
Genau, da habe ich dann geguckt und kriegt da diese Mail. Servus, ich schreibe euch bei Gelegenheit mal ausführlicher, hier jetzt mal nur ganz schnell, in München verkauft jemand sein Model X nach nur einer Woche und 196 Kilometer. Den phänomenalen Grund könnt ihr in eurer ab jetzt immer am Ende der Episode platzierten neuen Kategorie Kurioses vortragen. Smiley mit 17 Mündern. So, jetzt ist da ein Zitat aus dieser Anzeige und zwar, weshalb ich den Wagen nach nur einer Woche wieder verkaufen will, Fragezeichen. Technikbegeistert wie ich bin, musste ich den X haben. Was ich aber leider nicht bedacht habe, mir wird schnell schlecht, wenn jemand anders fährt. Und das gilt leider auch, wenn der Autopilot fährt. Genau. Da ist auch drin der Link für die Anzeige. Die ist da auch immer noch drin. Es ist ein X90D Also da ist auch noch Supercharging mit drin und so weiter. 127.990. Schön fotografiert hier vor dem Siegestor auf der Münchner Dings hier, Leopoldstraße. Und da steht das tatsächlich drin. Ich kann ihn nicht fahren, weil mir schlecht wird, wenn der Autopilot steuert. Ja, sehr schönes Ding. Und lustigerweise stelle ich gerade fest, der Tobi vom E-Pod hört auch zu und der fordert jetzt die Clean Electric Kuriositäten der Woche. Ich bin gespannt, ob ich das halten kann. Der Tobi hat ja beim E-Pod den Fakt der Woche eingeführt. Der zieht das auch Woche für Woche für Woche durch und kommt immer mit was Interessantem um die Ecke. Ich weiß nicht, ob wir das hier leisten können, aber wenn Hörerinnen und Hörer sich da engagieren möchten und uns solche Dinge zuspielen, dann machen wir das gerne auch jede Folge. Also sehr, sehr unterhaltsamer Post. Vielen Dank für die E-Mail an Benjamin. Und damit sind wir, glaube ich, dann tatsächlich jetzt am Ende, oder?
Eine Sache noch. Vom Gerrit von Aachen,
ja,
könnten wir das Meisterwerk an Ladesteckerübersicht.
Ladesteckerübersicht Version 3, jetzt auch in schön.
Ja, verlinken. Ja.
Können wir verlinken. Wir haben das ja auch retweetet und geliked und für gut
befunden. Sehr, sehr coole Sache.
Ja. Und
sehr kompakt.
Ja.
Das klebe ich natürlich auch gerne nochmal unter die Episode. Das kann man sich gut angucken. Gerade wenn man irgendwie am Anfang seiner Elektromobilistenkarriere ist, dann ist das sicher hilfreich. Und da es jetzt auch noch hübsch aussieht, kann man das guten Gewissens auch einfach Leuten geben.
Genau.
Ja. Dann, pass auf, muss ich jetzt hier wieder auf dem Klangbrett suchen, dass ich das Outro finde. Und dann bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen an den Markus, der extra hergekommen ist.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und den Jakob.
Sehr gerne.
Und den Marcel natürlich. Aber du bist ja immer hier. Da mache ich jetzt, klicke jetzt hier drauf. Und die Musik fängt an. Und wir sagen Servus und Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Schönes Wochenende.
Tschüss.